Na Leute, habt ihr Bock auf Podcast? Habt ihr Bock auf Videospielindustrie momentan? Es ist wirklich schrecklich. Es hört nicht auf. Es vergeht gefühlt keine Woche mehr, ohne dass irgendeine apokalyptische Scheiße passiert. So, entweder hast du haufenweise Studios, die geschlossen werden sollen, Leute, die ihre Jobs verlieren. Du hast jetzt wieder irgendwelche Konsumentenrechte, die uns entzogen werden. Es ist eine absolute Katastrophe. Da soll man doch noch irgendwie normal über Videospiele sprechen. Ich versuch's. Natürlich, wir werden da auch heute drüber im Podcast reden. Ich habe ja bereits auch Videos dazu gemacht. Ich habe im Stream schon darüber gesprochen. Ich saß auch heute Morgen schon in einem Podcast. Ich werde morgen früh auch wieder in einem anderen Podcast reden, um darüber zu sprechen. Und das Ganze wird sich ja auch ein bisschen dann entwickeln. Aber ja, so geupdatete Gedanken wird es dann auch noch im Verlauf des Podcasts geben. Aber einmal ein kurzes Update zu meiner Position, zu meiner eigenen Sache. Vielen, vielen Dank schon mal an alle Leute, die die vergangenen Tage bei Patreon oder bei Steady eines von den neuen Tiers abgeschlossen haben. Vielen Dank an alle Leute, die auch in ein höheres Tier gewechselt sind. Vielen Dank vor allem an alle Leute, die ein Jahresabo abgeschlossen haben. Gerade eben auch bei Patreon, wo ich dann am 5. jetzt die Auszahlung zu bekomme. So meine Steady-Auszahlung für den Monat, die habe ich gerade schon erhalten. Da sind wir auf einem vernünftigen Weg. Also ich bin nicht ganz mehr so viele Ziegelsteine am Rauspressen, wie das vorher die letzten zwei Wochen der Fall war. Es fühlt sich mittlerweile tatsächlich so an, als ob das alles dann funktionieren wird. Ich werde Anfang nächster Woche nochmal mit meiner Steuerberatung sprechen, ob wir da mittlerweile ein Update vom Finanzamt haben, was den tatsächlichen Betrag betrifft, der mir dann abgezogen wird, jetzt wo eben alle benötigten Unterlagen tatsächlich da sind. Aber ich habe sicherheitshalber erstmal so ein bisschen das Ganze höher angesetzt, einfach nur um auf der sicheren Seite zu sein. So, im schlimmsten Fall ist es noch höher. Ich hoffe nicht. So, ich habe extra schon so ein bisschen von dem Betrag etwas höher das Ganze angesetzt. Und von dem, was jetzt die nächsten Tage dann ankommen soll, also jetzt nachdem die Sachen von Patreon da sind und Steady ist ja gerade schon reingekommen, ich kriege noch eine Auszahlung von Holy und eine noch von Ink Ribbon. Und dann sollten ungefähr noch so knapp 2000 Euro fehlen, damit das Ganze dann wirklich erstmal so rüberlaufen kann. Im Nachhinein kommen auch noch weitere Kosten auf mich zu, das weiß ich, aber dann sollten auch die restlichen Zahlungen reinrutschen, beziehungsweise das sind Kosten, die ich auch notfalls noch ein bisschen hinauszögern kann, wo ich einfach sage, hey, das braucht jetzt noch einen Monat oder zwei und dann bezahle ich das eben peu à peu nach. Hier geht es wirklich um so ein Todesdatum und wo ich auch mit dem Finanzamt gesprochen habe, die meinten, ja, was passiert denn, wenn das Geld, wenn das Konto nicht gedeckt sein sollte? Und dann haben sie nochmal zwei Wochen Zeit mit natürlich einer Mahnungsgebühr und danach kommt dann die Pfändung. Und dann war ich so, what the fuck? Wie können Leute 300.000 Steuerschulden oder so haben und das über einen Zeitraum abbezahlen, aber wenn es bei mir irgendwie so ein paar tausend Euro sind, dann wird einfach sofort dicht gemacht, auch wenn ich das zumindest über den Verlauf der kommenden Monate dann abbezahlen könnte, noch bis Ende des Jahres. Und also nee, da wird dann einfach direkt dicht gemacht. Deswegen, das ist jetzt erstmal das Wichtige und danach alles, was dann drauf zukommt, das kann ich notfalls noch auffangen oder versuche das zumindest und dann abzubezahlen. Das heißt, wenn jetzt auch der Betrag, der gebraucht wird, nachher ein bisschen weniger sein sollte als jetzt diese zusätzlichen 2000, dann kann ich das Geld trotzdem ganz gut benutzen, um das noch zu bezahlen, was die nächsten paar Monate dann eben noch reinkommt, bevor ich dann überhaupt gewisse Rückzahlungen bekomme. Und ich hoffe, dass wir dann Ende des Jahres endlich mit dieser ganzen Scheiße durch sind. Dann sollte von dem, was ich jetzt nochmal besprochen habe und was ich nachgeprüft habe, dann sollten wir eigentlich auf einem vernünftigen, normalen Level sein. Dann werde ich auch meine Quartalsraten erhöhen, dass da auch frühzeitig alles abgebucht wird und ich auf die Sachen vorbereitet bin und mir nicht mehr so ein komisches Schreckgespenst-Ding da irgendwie eingeflößt wird. Aber jetzt ist natürlich der Shift dann momentan auf die Livestreams. Auch da vielen, vielen Dank an die Leute, die gestern schon knapp über 300 Euro dazu beigetragen haben am ersten Tag. Das ist wirklich crazy, das hätte ich nicht gedacht. Falls auch ihr jetzt denkt, okay, da würde ich vielleicht noch einfach mal kurz ein Fünfer oder so, ne, das muss wirklich nicht viel sein. Das ist die Masse macht's natürlich. Weißt du, wenn alle Leute, die den Podcast hören, vorbeikommen, einen Euro dalassen, dann hätten wir das Ding in 5 Minuten. So, und das will ich an der Stelle nur mal sagen. Also auch wenn man irgendwie jetzt denkt, naja, also 2 Euro Trinkgeld, mehr kann ich nicht geben, aber bringt das denn irgendwas? Ja, in der Masse bringt das definitiv etwas. Das heißt, wenn ihr da mal kurz vorbeikommen wollt bei dem Livestream innerhalb der nächsten 2 Wochen auf Twitch, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt auch einfach offline vorbeigehen. Da ist unten so ein Spendenbanner, da könnt ihr draufklicken und dann werdet ihr weitergeleitet und könnt dann da, wie gesagt, einfach nur ein bisschen Geld dalassen. Also das ist jetzt der Fokus für die nächsten 2 Wochen. Ich habe im Vorfeld auch schon Bonusmaterial daran gearbeitet. Das wird gerade auch im Hintergrund noch editiert und ein paar andere Podcast-Sachen, die ich aufgenommen habe. Das heißt auch, während der Zeit werden noch Inhalte erscheinen. Auf dem Zweitkanal wahrscheinlich jetzt auch, wenn sich die ganze Industriescheiße so weiterentwickelt. Da werde ich mir abseits von den Livestreams natürlich mir auch noch mal ein bisschen die Zeit nehmen, dazu Videos zu machen. Aber das sollen dann wirklich auch Sachen sein, wo ich ganz kurz, wie in den Livestreams, darüber rede und das Ganze dann schnell editiere, hochjage, Thumbnail mache, damit ich da auch maximal in 1-2 Stunden oder so zusätzlicher Arbeit durch bin, weil der Fokus muss jetzt eben darauf sein, neben noch einem Auftrag, den ich jetzt noch offen habe, da muss ich mich die nächsten paar Tage noch drum kümmern, auch gerade aktuell, plus auch noch eine private Sache, da. Das ist aber nicht meine, momentan nicht so meine Sache, drüber zu reden, weil es mich indirekt betrifft an der Stelle. Aber auch da ist es einfach ein Punkt, der dazu führen kann, dass ich hier und Tag mal eine gewisse Zeit oder einen halben Tag oder sonst was dann nicht da bin oder mich um andere Sachen eben dementsprechend kümmern muss. Das ist eine Sache, die entwickelt sich momentan sehr rapide, ist auf jeden Fall nicht schön, kann ich dann im Nachhinein vielleicht mal kurz drüber sprechen, einfach nur, damit ihr dann später Bescheid wisst. Ach so, das war das Ding, worüber Björn gesprochen hat in der Vergangenheit. Das werden wir dann sehen. Das sollten auch, soweit ich weiß, all die aktuellen Dinge sein, die jetzt so gerade passiert sind. Ich hatte das ja auch im Podcast schon mal erwähnt, aber ich werde mich jetzt auch die nächsten Tage drum kümmern, dass ich die ganzen physischen Spiele, die ich rausgesucht habe, zu verkaufen, dass ich die alle fotografiere und das eben auch in so eine Google Sheet packe und dann werden Leute im Discord zuerst für so 1 oder 2 Tage darauf Zugriff haben. Da werde ich auch nochmal eine Ankündigung drin machen und danach werde ich den Rest dann bei eBay einstellen und dann können sich das Leute eben auch noch kaufen. Auch in der Hoffnung, dass da einfach vielleicht noch so ein paar Kröten bei rumkommen. Das sind jetzt, glaube ich, keine so super teuren Sachen. Maybe bei dem PS2-Stapel, einfach weil ich da die Entscheidung getroffen habe, alles, was keine 60 Hertz hat, zu verkaufen und auch eben alles, was keine englischen Texte hat, auch das zu verkaufen. Und das sind dann, glaube ich, deswegen ein paar Sachen dabei, die etwas mehr kosten. Aber solange einfach, weißt du, wenn am Ende noch ein paar 100 Euro dabei rumkommen durch diese Aktion, dann ist es eben auch gut. Da werde ich euch aber dann nächste Woche nochmal im Podcast, glaube ich, darauf hinweisen. Ich hoffe, dass ich das bis dahin dann auch geschafft habe, alles aufzubereiten. Ist natürlich auch noch sehr viel Zeit, weil wenn ich da auf diese ganzen Stapel neben mir gucke, das sollten so 100, 150 Spiele wahrscheinlich sein. Also schon ein großer Teil. Jetzt kein, würde ich mal sagen, signifikanter Teil insgesamt der Sammlung. Dafür habe ich da zu viel Kram. Aber wenn ich den Haufen so für sich sehe, dann ist das natürlich auch schon eine enorme Anzahl. Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal kurz über in das Update und was eben so die letzte Woche passiert ist und was eben hier auch im Podcast heute zu hören ist. Auf dem Zweitkanal habe ich auch über die Preiserhöhung oder beziehungsweise die neuen, die richtigen, die echten finalen Preise von der Steam Machine gesprochen und was das eben auch für die Zukunft der Industrie bedeutet. Natürlich habe ich auch Videos gemacht zu den Themen, die ich heute bespreche, also dass Sony die Produktion der physischen Spiele ab 2028 einstellt, dass der PS3 und Vita Store bei uns nächsten Juli geschlossen werden und jetzt auch noch die aktuelle Meldung, die jetzt noch nicht zu 100% fest ist, aber basierend auf dem Reporting von The Verge und da kann ich so ein bisschen mehr Vertrauen reinstecken, dass auch Microsoft jetzt versucht, die Produktion von Discs einzustellen und da eben eine andersartige Lösung verfolgt für die nächste Konsolengeneration. Bei Patreon gab es dann auch ein paar Inhalte, die rausgekommen sind. Es ist der nächste Teil vom GBA Backlog erschienen. Da habe ich wieder über 4 Spiele vom GBA gesprochen. Unter anderem ein Demake, kann man das fast schon so nennen, von Baphomets Fluch, was früh auf der Konsole rausgekommen ist. Ein Port von Aladdin, der tatsächlich interessanter ist, als ich ursprünglich mal gedacht hatte. Es gibt ein wirklich gutes Spiel mit Mario vs. Donkey Kong und ein sehr seltsames Lizenzspiel, Alienators Evolution Continues, was auf einer TV-Cartoon-Serie basiert, die auf dem Sci-Fi-Comedy-Film Evolution basiert. Und von dieser TV-Serie habe ich noch nie gewusst und es ist auch ein nicht besonders gutes Spiel. Aber falls ihr darüber mehr hören oder sehen wollt, dann gerne eben bei Patreon und Steady vorbeischauen. Es gab dann eben auch noch ein, ich habe über das große Update gesprochen bei Patreon und bei Steady auch. Da könnt ihr euch nochmal drüber informieren, falls ihr es nicht gehört haben solltet. Da erfahrt ihr alles über eben die momentanen Updates, die es da gab. Ich habe noch ein Video veröffentlicht darüber, wie ich meine Skripte schreibe, also was ich da selber für Techniken entwickelt habe und vielleicht auch Sachen, die anderen Leuten als Tipps helfen können. Und final gab es noch einen neuen Podcast, der ist auch frei verfügbar. Also ich packe das jetzt hier unter den Teil, weil passt schon. Und da habe ich zusammen mit Martin von Decode und mit Siad von Hitstop FM über Crowdfunding gesprochen. Also weil Decode machen das jetzt auch seit letztem Jahr und Hitstop FM haben ja gerade erst mit ihrer Crowdfunding-Kampagne angefangen. Ich mache das Ganze natürlich jetzt schon eine längere Zeit und dementsprechend dachte ich, das wäre mal ganz interessant, aus diesen Perspektiven das Thema zu besprechen. Hört da gerne rein, falls ihr das noch nicht getan haben solltet, ist wie gesagt auch für alle Leute im freien Feed verfügbar. Bei Ink Ribbon Radio gab es auch eine besondere Episode und zwar haben Benny und ich über Killer 7 gesprochen, auch fast 3 Stunden lang. Das heißt, falls ihr schon immer mal meine Eindrücke zu diesem Guichi Suda-Klassiker hören wolltet, dann könnt ihr das dort gerne bei Ink Ribbon Radio tun. Und auch bei The Pot war ich erneut und habe mit André zusammen über Mina the Hollower gesprochen in einer Wertschätzung. So, das war es dann, glaube ich, für alle Sachen, die an Inhalten jetzt noch rausgekommen sind. Die vergangene Woche war tatsächlich wieder sehr viel, aber es kommen ja auch heute im Podcast ein paar Besprechungen dran. Bei den neuen Spielen habe ich mir endlich das Star Fox Remake angesehen und auch noch das Remake zu The Seventh Guest, was ich ja schon in seiner VR-Version gespielt habe und was jetzt Remake genannt wird, obwohl es auch vorher schon ein Remake war, aber jetzt ist es eben nicht mehr VR, also musste man das irgendwie anders nennen. Sehr wildes Ding, können wir dann darüber reden. Bei den alten Spielen, für alle Leute, die im Supporter-Bereich sind, auf Patreon oder Steady, da spreche ich über Sound Shapes, ein Spiel, was von Sony gepublished wurde und auch ein bisschen mit der Hilfe von Santa Monica Studios entwickelt, aber von einem anderen Studio kommt, ist ein Rhythmus-Plattformer, den ich damals auf der PS3 Vita sehr gemocht habe, habe das auch auf beiden Plattformen platiniert und jetzt nochmal die PS4-Version, die ein bisschen später rausgekommen ist, erneut gespielt und mal da meine Gedanken zusammengefasst. Und es ist, ich kann schon mal so vorwegnehmen, ein sehr trauriges, melancholisches Spielerlebnis geworden, weil es einen so stark an fast schon das Ende einer Ära von PlayStation erinnert. Bei den News, ja, wir reden über Sony-Schließung von der PS3 und der Vita. Arkane könnte es vielleicht in Zukunft auch treffen bei den Schließungen von Xbox. IO Interactive verliert einen Partner für ihr Spiel Project Fantasy und müssen deswegen Leute rauswerfen. Und dieser Partner wird wohl vielleicht möglicherweise Microsoft gewesen sein. Onimusha, das neue Way of the Sword, Onimusha 5, erscheint ein wenig früher. Und Godot hat eine neue, gute Regulierung zu AI veröffentlicht. Beim Thema, ihr habt es jetzt vielleicht schon vermisst bei den News, da möchte ich über die Sony-Nachricht bezüglich der physischen Spiele sprechen. Wir haben jetzt auch schon etwas bezüglich Microsoft gehört und deswegen ist das Thema heute das mögliche Ende physischer Medien. Abschließend wie immer eure Fragen und dann natürlich die Namen der ganz besonderen Supporter Und da würde ich sagen, legen wir jetzt doch los. Aber ganz vorher erreicht mich noch die Eilmeldung, dass es bei Holy jetzt neue Kaffee-Milkshake-Sorten gibt. Also 3 neue Milkshakes sind rausgekommen, die alle auch tatsächlich Koffein enthalten und eben in verschiedenen Geschmacksrichtungen daherkommen. Ich muss sagen, vor allem die Haselnuss-Schokolade-Kaffee-Richtung schmeckt so pervers geil. Mein einziges Problem ist nur, ja, du kannst das auch mit allen möglichen Milchsorten machen, aber ich nehme dann für die Milkshakes meistens noch die Kuhmilch. Und da ist natürlich kalorienmäßig alles komplett übertrieben, aber meine Fresse schmeckt das dann schon geil. Das heißt, so zwischendurch, so alle paar Tage nehme ich mir davon momentan einen. Und gerade, wie gesagt, so die Haselnusssorte, die muss ich sagen, schmeckt herausragend. Die haben auch alle einen wirklichen Kaffeegeschmack. Als jemand, der Kaffee tatsächlich mag und auch Kaffeegeschmack mag und den nicht versucht, einfach nur so komplett zu unterdrücken, finde ich das ehrlich gesagt ziemlich cool und ihr könnt natürlich wie immer mit meinem Code Speckobst 10% sparen bei den Bestellungen und das gilt auch für alle anderen Sachen. Falls ihr also sagt, nee, das jetzt vielleicht nicht, aber ein paar andere Dinge, so die neuen Sirup-Sachen, die sehen doch eigentlich ganz geil aus. Da sind ja letztens neue Hydration-Sorten rausgekommen oder vielleicht probiere ich auch einfach mal so ein Starter-Pack, um da reinzukommen. Dann könnt ihr das jederzeit gerne machen und mit meinem Code Speckobst 10% sparen bei eurer Bestellung. Das gilt auch am Ende nochmal auf alle anderen Rabatte, die es sonst auf der Seite geben sollte. Und ihr unterstützt damit auch mich und meine Arbeit. Aber das sollte es jetzt wirklich gewesen sein. Und dann machen wir weiter und reden über Star Fox. Ich hatte bisher nur wirklich Zeit für einen Durchgang Star Fox. Ich hatte auch keinen wirklichen Moment Zeit, das Original nochmal auf dem N64 zu spielen. Das heißt, ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich an der Stelle. Da gibt es definitiv bessere Quellen, die ihr ansteuern könnt. Ich glaube, die Jungs von Hitstop FM werden da auf jeden Fall einen ausführlicheren Beitrag zu machen. Deswegen zumindest die Sachen, die ich nur dem Ganzen entnehmen konnte, waren, ja, es ist ein Remake des originalen Spiels, gerade was eben auch die ganzen Stages betrifft. Also ich kann da, das, was ja Samp in seinem Video gesagt hat, klingt für mich, nachdem ich es gespielt habe, jetzt auch logisch, dass sie da die ganzen, also auch den Source Code und alles von der 3DS-Version genommen haben und haben da jetzt eben diese Fassung draus gemacht und da eben auch die neuen Assets bei allem drüber geklatscht. Von der Spielbarkeit hatte ich keinerlei Probleme, so das hat sich für mich alles vernünftig angefühlt. Mein größtes Problem ist einfach nur das Licht, die Beleuchtung. Es ist mal wieder Beleuchtung in modernen Videospielen. Es ist teilweise einfach immer mein Pet-Peeve, weil du hast sehr viele Sequenzen, gerade auch in den Stages, die im All sind. Ne? Gerade wenn du durch so ein Asteroid Belt oder sowas durchgehst. Und es ist oftmals zu dunkel. Es ist auch oftmals zu dunkel, dass du dann richtig erkennen kannst. So gerade wenn du es beim ersten Mal durchspielst. Okay, kommt da jetzt einfach nur so ein Asteroid auf mich zu? Oder ist es irgendwas anderes, mit dem ich interagieren muss? Und auch generell, wenn du an den Seiten von so riesigen Kreuzern entlang fliegst, ich finde, es kommt visuell lange nicht so gut rüber. Du hast dadurch keine vernünftigen, schönen Kontraste, sondern alles versinkt dann oftmals. Oder so ein Teil des Bildschirms versinkt dann so in dieser Schwärze, in dieser Dunkelheit. Und das hat dann zumindest beim ersten Mal klar nach hinten raus, dann weißt du irgendwann sowieso, wo alles ist, wenn du die Dinger dann öfters spielst. Aber vor allem so für diese initialen Durchgänge macht es die Lesbarkeit von den Leveln, finde ich, unnötig schwerer, ohne dass es in irgendeiner Form jetzt visuell auch besser aussieht. Ne? Also bei der Lava-Stage habe ich dann auch gemerkt, nee, das finde ich sieht immer noch mega scheiße aus. Es gibt Momente, bei denen würde ich jetzt sagen, die sehen für sich genommen ganz cool aus, aber denke, dass ich dabei bleibe, dass ich das Original oder auch das 3DS-Remake insgesamt visuell besser und insgesamt eben auch visuell kohärenter finde. Das, was ich auf jeden Fall mag, sind die neuen Challenges, die sie hinzugefügt haben. Auch dadurch, dass es Sachen sind, die einem so ein bisschen dabei helfen, das Spiel dann besser kennenzulernen. Also Sachen zu machen, die dann dazu führen, gewisse Routen auch freizuschalten. So statt, dass du das einfach so rauskriegen musst oder wie wir das damals, glaube ich, die meisten Leute gemacht haben, dann auch so schulhofmäßig nachzufragen oder das dann irgendwo in den Nintendo-Magazinen, so Endzone oder irgendwas nachzulesen. Und jetzt hast du hier eine Art und Weise, durch diese Challenges auch oftmals organisch auf die Sachen draufzustoßen. So, das ist eine Sache, die ich wirklich mag. Ich finde es nicht so geil, dass der Expert-Mode erstmal freigeschaltet werden muss. Und zwar nicht durch einen, hey, spiel das Spiel im normalen Level durch, sondern du musst dann die ganzen Medaillen auf normal freischalten, damit du dann Expert-Mode freischalten kannst. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Vor allem, weil der Expert-Mode, das Interessante daran, finde ich, ist die Arcade-Struktur davon, dass du dann wirklich feste Leben hast. Und wenn die vorbei sind, wenn die um sind, dann musst du wieder von vorne anfangen. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, ob sie den Expert-Mode so fucking schwer gemacht haben, dass sie erstmal sicherstellen wollen, dass du die ganzen anderen Medaillen freischaltest. Aber ich finde sowas immer... Man könnte auch einen Disclaimer davor setzen und hey, ne, sei dir bewusst, das ist eigentlich dafür gedacht, erstmal das und das zu tun. Und dann kann man immer noch sagen, ja, nee, fuck off, ich will es trotzdem versuchen. Das ist so eine Form von der Content-Strukturierung, die ich mittlerweile nicht mehr ganz so sehr bevorzuge. Vor allem also bei Sachen, bei denen die Schwierigkeitsgrade wirklich darauf aufbauen, ne, wie jetzt bei den Hideki Kamiya spielen, wo der Titel damit arbeitet, dass hey, du hast jetzt im ersten Durchgang gewisse Dinge freigeschaltet, gewisse Upgrades geholt und damit arbeiten wir jetzt auch sofort im zweiten Durchgang. Wir können jetzt davon ausgehen, dass du von Beginn an alles hast und dir dementsprechend auch Sachen entgegenwerfen, mit denen du dann arbeiten kannst. So, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich da besser finden würde. Und der eine Punkt, bei dem ich dann dachte, okay, lasse ich mich mal etwas drauf ein. So ja, die Figurendesigns, ich bin immer noch kein Fan davon. Also vor allem Falco, gerade wenn du ihn auch so in manchen Zwischensequenzen ganz Körper siehst und auch seine Stimme, muss ich sagen, die passt nicht so ganz zu seinem Charakter oder zumindest die Art und Weise, wie er dann auch vertont wurde. Aber das für mich große, ich will nicht sagen Problem, aber so ein Kritikpunkt ist auf jeden Fall, dass wenn ich dann eben die Zwischensequenzen für sich nehme, weil klar, bei weiteren Durchgängen werde ich die einfach immer wieder überspringen, weil es mich fuck all interessiert. Aber zumindest für den ersten Durchgang dachte ich mir, okay, dann gucke ich mir das Ganze doch mal an und versuche das auch ernst zu nehmen und auf mich wirken zu lassen. Und leider auch hier die Lichtstimmung, vollkommener Käse, also auch da wieder, wenn du in dem fucking Raumschiff bist, aus irgendeinem Grund ist alles so unfassbar dunkel, so nichts ist ordentlich ausgeleuchtet und das heißt nicht, dass du irgendwie alles so blendend haben musst, aber du kannst dennoch Sachen interessant und auch gut ausleuchten oder beziehungsweise so zumindest gewisse Gesichtskonturen treffen, damit die Charaktere sich ordentlich absetzen oder eine gewisse Stimmung erzeugt wird. Ne? Wenn ich momentan zum Beispiel beim Film an Obsession denke, das ist ein Film, der relativ dunkel ist, auch in den Einstellungen, die zum Tag stattfinden, wenn man in irgendwelchen Läden ist. Aber egal, zu welchem Zeitpunkt der Film stattfindet, es wird immer das, was du sehen sollst. Und dann auch, wenn du so gewisse Sachen in den Gesichtern sehen sollst, auch dann wird darauf geachtet, dass eben so die Konturen alle zu erkennen sind und damit gearbeitet wird, okay, jetzt hier sollst du gerade bei dem Charakter weniger erkennen und jetzt sollst du hier eben auch alles erkennen. Und zu keiner Zeit habe ich irgendwie jemals das Gefühl gehabt, oh mein Gott, das ist zu dunkel oder ich kann irgendwas nicht erkennen. Sondern es war eine sehr so bestimmte und eben auch mit einer Vision verfolgte Lichtstimmung, die da eingesetzt wurde. Und das ist etwas, was ich hier auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und das andere ist auch einfach so die schlichte Cinematografie, also das Blocking der Charaktere, wo die in den Räumen stehen, wo die sich bewegen, wie eben auch so dann die Bildkomposition aufgesetzt ist. Auch das ist, ehrlich gesagt, auf einem stümperhaften Level. Also anders kann ich das teilweise nicht sagen, wenn du Charaktere hast, die halb nur im Bildschirm zu sehen sind und dann über denen aber so viel leere Fläche ist oder dass du den Fokus auf der Mitte hast, auf so ein Hologramm, was erscheint und anstatt, dass die Charaktere dann direkt dabei stehen, sind die viel zu weit auseinander. Also das sind so Sachen, wo ich drauf gucke und mir denke, hat da irgendjemand mal tatsächlich versucht, was Vernünftiges draus zu machen. Das wirkt so hingeschludert an vielen Stellen. Also gerade dieser Aspekt, wo man dann gesagt hat, oh, das machen wir neu, das kommt jetzt hinzu, da muss ich leider sagen, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also ja, Star Fox kann ich daher ehrlich gesagt nur empfehlen, wenn man dann sagt, hey, ich möchte das für das reine Spielerische machen. Und ich weiß, dass mich hier nichts Neues erwarten, zumindest habe ich jetzt nichts Neues gesehen in dem einen Durchgang, mich da nichts Neues erwartet, sondern ich mache das dann einfach nur, hey, dann kann ich jetzt nochmal Star Fox in so einer erneuerten Version visuell dann spielen und dann noch einen höheren Schwierigkeitsgrad freischalten und die ganzen Challenges machen und den ganzen Bums. Weil ansonsten, so klar, wenn du es noch nie gespielt haben solltest und man hat dann keine Lust auf das Original, man hat keine Lust irgendwie zur Emulation zu greifen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... Das ist, glaube ich, nicht in NSO drin gewesen bisher, ne? Keine andere Möglichkeit hat auf jeden Fall jetzt Star Fox 64 zu spielen oder die 3DS-Version. Dann denke ich mir, ja, ne? Dann ist es eine gute Möglichkeit, das zum allerersten Mal zu spielen. Aber wenn man die Option hat, das Original zu spielen, dann kann man auch ehrlich gesagt dabei bleiben. Also da finde ich, da muss man schon sehr starker Star Fox-Fan sein, um dann extra dieses 60 Euro ist es, glaube ich, Remake zu kaufen, wo vor allem die Sachen, die neu hinzugefügt wurden, also oder die so groß neu hinzugefügt wurden, wie so das ganze Visuelle und die Cutscenes und alles drum und dran, das mich halt wirklich überhaupt nicht begeistert hat. Deswegen ist es eher so ein Nice-to-Have-Ding für mich jetzt am Ende gewesen. Und als nice to have könnte man auch, glaube ich, diese Version von Seventh Guest bezeichnen. Seventh Guest Remake, eine Konsolenversion eines VR-Spiels, eines PC-CD-ROM-Klassikers, Adventure-Spiels aus den frühen 90ern. Der VR-Titel ist ja bereits 2023 erschienen, müsste das gewesen sein. Ist auch damals für alle gängigen VR-Geräte rausgekommen, ne? Beispielsweise für die PlayStation VR. Ich habe es auf der MetaQuest damals gespielt. Mir hat das auch echt Spaß gemacht. Ich habe auch im Vergleich mal das Original gespielt, wo ich visuell definitiv als so ein früher 3D- und FMV-Sachen eingebundenes Spiel so ein Sweet Spot für habe. Aber was jetzt das eigentliche Rätseldesign und sowas betrifft, nicht wirklich. Es gibt ein paar Sachen, die ganz cool sind und es gibt ein paar Sachen, die einfach absolut ass und langweilig sind und mehr nervig zu komplettieren. Und bei dem Remake, also bei der VR-Version, haben sie daraus eine Art Escape Room Spiel gemacht, mit einer sehr simplen Progression, weil beim Original war es auch teilweise nicht immer sicher, ja, hier ist jetzt ein Rätsel, aber habe ich überhaupt alle Informationen, weil manchmal brauchtest du dann gewisse Informationen aus einem Raum, die dann in Rätseln für den anderen Raum geholfen haben und die Progression war dadurch sehr schleppend, ne? Also natürlich auch nicht unüblich für die damalige Zeit. Und bei der neuen Version hat man sich dann gedacht, okay, wir streamlinen das Ganze mehr ein bisschen. Du hast jetzt eine gewisse Anzahl von Räumen zur Verfügung. So am Anfang ist es dann der allererste Raum, das ist dann der Speisesaal. Da hast du dann ein Rätsel, was du machen kannst. Und wenn das gelöst ist, dann öffnen sich 4 weitere Räume und dann kannst du 4 Rätsel dort machen. Und wenn du die gemacht hast, dann öffnet sich wieder eine Riege von Räumen und so weiter, bis du das ganze Spiel durch hast. Und die einzelnen Rätsel fokussieren sich auch auf diese Räume. Du kannst dann zwar, wenn du nicht weiterkommst, in einen anderen Raum gehen und dich da an einem Rätsel versuchen, aber du brauchst jetzt nicht Wissen aus anderen Räumen, um das jeweilige Rätsel zu lösen. Und natürlich war das dann auch noch mit VR verbunden. Das heißt, es waren sehr viele Rätsel, wo du irgendwelche Dinge aufgenommen hast, wo du mit auch der Physikalität gearbeitet hast von deinem Körper. Und genau bei den Punkten war ich jetzt interessiert zu sehen, wie haben sie das in diese Konsolenfassung dann transportiert, beziehungsweise, ich meine, es gab es ja für PlayStation VR, also ja, hattest du eine PlayStation-Version, also für PSVR 2, jetzt eben die Nicht-VR-Fassung zu machen. Und die funktioniert. Also sie haben es geschafft, alle Rätsel, weil es gibt zum Beispiel auch so ein Magie-Portal-Rätsel, wo du dann so einen Zauberhut hast oder so 2 Hüte und dann musst du da mit den Armen durchgreifen und kommst an der anderen Stelle raus. Und da habe ich mir gedacht, okay, weil das machst du ja mit deinem Arm und den kannst du ja auch biegen und sonst was, wie du es machen willst, aber wie würde das dann in Nicht-VR funktionieren? Und was sie da zum Beispiel getan haben, ist, dass du, wenn du den Hut irgendwo hinsetzt und dann das Portal aktivierst, dann kannst du damit interagieren und die Kamera geht dann in so eine First-Person-Ansicht und dann kannst du aus dem anderen Portal rausgucken und dann da mit den Items interagieren, die dann greifen und irgendwas damit machen. Das ist natürlich nicht so cool wie die VR-Variante. Also auch, dass du jetzt keine so Skelett-Geisterhände mehr vor dir hast, auch die Art und Weise mit der Taschenlampe, mit denen du dann, ne, wie so Schwarzlicht dann Dinge sehen, wie so ein magisches Schwarzlicht ist, das kannst du dann Dinge sehen. Auch das, muss ich sagen, fühlt sich natürlich nicht so cool an, wenn du jetzt einfach nur ganz normal mit dem rechten Stick die Kamera bedienst, als das dann in VR der Fall ist, ne? Oder sich dann so von Punkt zu Punkt hin zu teleportieren oder selbst so kleine Sachen zu machen, dass du anstatt jetzt mit dem Analogstick irgendwelche Buttons auszuwählen, die dann eben mit dem Finger so haptisch einzeln zu drücken. Also, dass wenn man die Möglichkeit hat, das in VR zu spielen, egal jetzt für welches Gerät erneut, also solange ihr ein VR-Gerät habt, was in den letzten 5-6 Jahren rausgekommen ist, dann habt ihr da auf jeden Fall Zugriff drauf, dann würde ich auch weiterhin die VR-Version empfehlen. Die mag ich auch sehr. Ich mag auch sehr, wie sie die echten Schauspieler dort eingescannt haben. Und dann sind das deren echte Aufnahmen, aber sie sehen trotzdem aus wie so leichte PS2-Low-Poly-Gesichter, wie sie sich bewegen. Das ist ein Effekt, den ich sehr mag. Ich mag auch vor allem in der VR-Version, dass die Auflösung nicht ganz so hoch ist, wodurch dann eben auch die Texturen, die jetzt nicht die geilste Qualität haben, auch dadurch kommt das dann visuell mehr zur Geltung. Das ist so ein bisschen wie PS2-Titel auf einem CRT spielen versus hochskaliert. So, ich mag zwar auch beide, oder beziehungsweise hier ist es nicht hochskaliert auf wie so einem Retro-Ting, sondern so ein Remaster, was einfach alles glatt zieht. So wirkt das dann hier auch. Und das heißt, du hast so Unreal Engine 4 qualitative Texturen, ne, so PS4-Spiel. Und das jetzt aber auf einer modernen Auflösung, auf so einer PS5 habe ich das in dem Fall gespielt. Das wirkt dann schon nicht mehr so geil. Ne? Auch die Lichtstimmung, wie sie damit arbeiten mussten, die war wohl auch sehr für VR ausgelegt. Auch das wirkt jetzt hier teilweise ein bisschen deplatziert, weil du dann siehst, oh, diese ganzen Texturen sind teilweise viel zu hell. Und da kommen dann so ein bisschen mehr die Brüche durch. Ne? Also man hat auch das Gefühl, oh, wir haben jetzt nochmal eine normale, in Anführungszeichen, Version draus gemacht, um damit nochmal ein bisschen Geld verdienen zu können. Und wenn man gar keinen Zugriff auf VR hat und so Escape Room-artige Puzzle mag, mit so einer leichten so Spukhaus-Horror-Atmosphäre, ne? Kein richtiger so Horror, sondern einfach so hihihi, so was, wo ich auch riesiger Fan von bin. So, ich liebe so campy Spukhaus-Horror, ich mag das total. Und gerade ein Spiel, was dann auch in seiner Ästhetik so sehr viel Grün, Blau, Türkistöne einsetzt. So, das hat mir sehr gefallen. Ne? So ein bisschen, weißt du, wenn du in den Horror-Level Goosebumps so reingehst. Das fand ich ganz cool. Und deswegen würde ich auch diese Version immer noch empfehlen, wenn man da sehr starkes Interesse dran hat, weil ich die eigentlichen Rätsel davon mochte, weil ich auch die Präsentation und die eigentliche Handlung davon mochte. Aber die VR-Version ist die deutlich, deutlich bessere Version von dem Spiel und die würde ich auch weiterhin immer empfehlen. Also falls ihr die Möglichkeit habt, Seventh Guest VR zu spielen, dann macht das. Und ansonsten ist auch diese Version in Ordnung, aber seid euch nur bewusst, ihr bekommt eine schlechtere Version des Spiels. Ne? Manche der Rätsel, also sie funktionieren jetzt alle, da muss ich wirklich sagen, so, sie haben sich darum gekümmert, alles funktioniert, aber gerade wenn man das Original gespielt hat und dann weiß, wie cool, also vor allem das mit diesem in diesem Zauberraum und dann den Arm durch den Hut durchstecken und dann taucht der Arm an einer anderen Stelle auf und du musst es dann eben auch so gucken, okay, ich strecke meinen Arm jetzt nach rechts, aber er kommt jetzt von oben nach unten aus dem Hut raus und wie ich das dann eben auch so ein bisschen manövriere und dann umdenke. Das war mega geil. Fehlt natürlich jetzt an der Stelle, aber die eigentlichen Rätsel an sich und natürlich auch die eigentliche Handlung und die Performance und alles, das ist immer noch gleich geblieben und von daher immer noch eine ganz okay, coole Sache an der Stelle. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu entweder dem alten Spiel, falls ihr im Supporter-Bereich seid, ne, falls nicht, ihr könnt es auch noch werden, schaut gerne patreon.com/backobs oder geht gerne auch auf den Steady. Die beiden Sachen sind unten verlinkt, falls ihr nochmal einen Erfrischungskurs braucht, was die ganzen Tiers und Pakete sind und was ihr da bekommen solltet, dann hört euch gerne nochmal die Folge dazu an, die als letztes rausgekommen ist. Und ansonsten hören wir uns dann wieder bei den Nachrichten. Dann kommen wir mal zu den Nachrichten. Und ihr habt es ja schon mitbekommen, wir wissen alle Bescheid. Schlimme Dinge sind passiert, schlimme Dinge stehen uns bevor. Und ich möchte zuerst einmal über den PS3 und den Vita Store sprechen. Diese werden ja bei uns nächstes Jahr im Juli dann auch geschlossen, in anderen Territorien schon früher. Aber bei uns haben wir jetzt noch ein Jahr Zeit, auf diese Stores zuzugreifen, Spiele dort zu kaufen, DLCs zu kaufen und gerade auch im Fall von diesen DLCs von Japan-Exklusiven, dass sich da die Community gemeinsam dran setzt, um alles dann tatsächlich verfügbar zu machen für die Zukunft. Weil es gibt immer noch einige DLC-Sachen, die nicht verfügbar sind auf diversen Seiten. Vor allem bei der Vita ist es ja so, dass für die momentane Art und Weise, wie eben auch so das Jailbreaken, Hacken auf der Konsole funktioniert, dass dafür weiterhin noch auf den offiziellen Store zugegriffen wird, damit das Ganze funktioniert. Und dementsprechend haben sich auch, glaube ich, Leute noch nie so großartig die Sorgen drüber gemacht, wie das dann in der Zukunft funktioniert. Also auch das muss dann jetzt komplett überdacht werden, wie dann Leute in der Zukunft auf eben die Inhalte von der PlayStation Vita zugreifen. Und es mögen dann nicht immer die Sachen sein, die einen persönlich interessieren, aber darum geht's ja nicht. Und es geht ja darum, möglichst 100% aller Inhalte zu sichern. Das ist damals die Aufgabe gewesen, als der 3DS und der Wii U Store geschlossen wurden. Das war auch die Aufgabe, als zuletzt der Xbox 360 Store geschlossen wurde. Auch da, kurz vorher, hatten wir vor allem von ein paar Japan-exklusiven Spielen keinen Backup diverser DLCs gehabt. Auch da musste sich im Vorfeld dann noch drum gekümmert werden. Und bei der Vita sieht das gerade nochmal deutlich schlimmer aus, weil da gab es sehr, sehr viel Kram, auch so promotional Shit, der dann später rausgekommen ist. Und es kann gut sein, dass bis nächstes Jahr tatsächlich nicht alles dann gesaved wird, dass da eben auch geschaut werden muss, okay, was kann man tatsächlich noch irgendwo herbekommen. Und das ist auf jeden Fall ein Problem und auch bei mir selber, so klar, ich kann auf eine gehackte PS3 zugreifen, aber ich bin tatsächlich jemand, dass, wenn die Sachen in einer offiziellen Form noch verfügbar sind, dass ich dann auch die Sachen darüber erst einmal versuche zu erwerben und erst wenn wirklich Schicht im Schacht ist, dann gucke ich natürlich, okay, jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, dann muss ich auf anderen Wege an die Sachen kommen. Heißt, auch ich werde natürlich nächstes Jahr versuchen, noch ein paar Sachen dann aus dem Store zu holen. Es gibt vor allem noch einige PSN-Titel, die ich immer mal spielen wollte, die ich noch nicht besitze. Und auch was einige PS3-Titel betrifft, die physisch erschienen sind. Auch da muss ich mal schauen, bei welchen Sachen es dann überhaupt noch, jetzt momentan vor allem, für mich möglich ist, im Verlauf der nächsten 12 Monate, da auf diverse Titel zuzugreifen. Ich habe zwar, ich würde mal sagen, so 90% meiner gewünschten physischen Sammlungen für die PS3 zusammen, aber auch hier wieder so ein paar Japan-exklusive Titel, da würde ich eigentlich noch gerne drauf zugreifen und auch das wird ja nur mit laufender Zeit dann immer schwieriger und immer teurer, weil dann Leute anfangen, die Sachen mehr zu kaufen. Bei einigen Sachen habe ich auch schon aufgegeben, zum Beispiel Ra One habe ich mir damals digital gekauft. Das ist, meine ich so, das teuerste PS3-Spiel abseits von irgendwelchen Special Editions oder Konsolen oder ich glaube, es gibt irgend so ein 3D-Game-Pack, wo mehrere Titel drin sind, das kostet nochmal ein bisschen mehr, aber es war die Auswahl, okay, 200, 300 Dollar Euro ausgeben für das Spiel oder es digital für irgendwie ein paar Tacken oder so kaufen. Und dadurch, dass ich ja schon Magnus, wie das glaube ich hieß, die physische Version gekauft habe, habe ich dann gesagt, nee, bei Ra One, da mache ich das jetzt nicht nochmal mit. Das habe ich dann digital gekauft und ich muss dann eben auch mal gucken, ob es bei ein paar anderen Sachen dann vielleicht besser wäre, sie einfach digital zu holen. Dann hat man sie zumindest hier auf der Konsole, aber ich werde natürlich auch schauen, was da noch drauf ist. Ich hatte Anfang des Jahres, habe ich mir zumindest noch ein paar der PlayStation Move Spiele, die ich haben wollte, gekauft. Die sind auch unfassbar günstig. Also dieses Sports Champions, beide Teile, ich glaube, die habe ich jeweils für 2 Euro gekauft. Sachen wie Kung Fu Riders habe ich irgendwie für 3-4 Euro gekauft. Also sehr viele von diesen Sachen. Ich habe sogar noch es geschafft, eine eingeschweißte Version dieses Zusatzcontrollers, also nicht der PlayStation Move, sondern es gab ja auch noch diesen Zusatzcontroller, wo dann wirklich eine Steuerungseinheit drauf ist, den haben die wenigsten Spiele gebraucht. Vor allem, weil du es alternativ immer mit einem normalen PS3-Controller in der Hand machen konntest. Und dann habe ich aber einen gesehen, der irgendwie für so 30 Euro eingestellt war, noch eingeschweißt. Und ich dachte so, komm, du hast zwar noch einen anderen, aber für die Zukunft, falls das Ding irgendwann kaputt gehen sollte, dann hast du noch einen, der wirklich in so niegelnagelneuer Verfassung ist. Da bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass ich da Anfang des Jahres nochmal für so, ich glaube insgesamt so 60, 70 Euro oder so habe ich nochmal investiert, um ein paar der Move-Titel zu bekommen. Aber es fehlen noch ein paar Sachen auch bei mir, aber zum Glück jetzt nichts mehr, was so immens teuer ist. Ich werde dann auch für nächstes Jahr versuchen, wie bei der Xbox 360 ein Video zu machen für die PS3. Bei der Vita weiß ich es tatsächlich nicht, weil Vita habe ich schon lange aufgehört, irgendwas dafür zu kaufen. Ich hatte mal vor, das muss jetzt schon fast 10 Jahre oder so gewesen sein. Da hatte ich fast alles gekauft, was mich interessiert hat. Ne, zu dem Zeitpunkt, als die besonders günstig waren, da habe ich mir auch diesen ganzen Japano-Trash gegönnt und so einen Schrott wie irgendwie dieses Spiel, wo die Mädels sich in Autos verwandeln oder sowas. Absolutes Scheißspiel. Aber weil das dann Vita-exklusiv war, habe ich mir das geholt. Und viele von den Vita-Sachen sind dann über die Zeit auch auf Konsole rausgekommen oder vor allem auf PC. So eines der besten Spiele für die Vita war Persona 4 Golden. Das kannst du mittlerweile auf jedem anderen System kaufen. Auch so Sachen wie Dragon's Crown hat nicht nur eine PS3-Version gehabt, sondern du hast dann eben auch später eine PS4-Version bekommen. Jetzt wird es wahrscheinlich auch irgendwann auf dem PC erscheinen. Wir hatten ja in der letzten Direct, war das, glaube ich, oder war das die PlayStation Showcase? Ich glaube, das war die Direct, wo dann ja auch gezeigt wurde, hey, Muramasa in seiner erweiterten Version für die PS Vita, wo es mit neuen Inhalten exklusiv all die Jahre war, das bekommt jetzt auch eine PC-Fassung, das bekommt jetzt auch eine Konsolenfassung. Also selbst der Titel ist darunter. Das heißt, da sind jetzt noch so Sachen übrig wie Valkyrie Drive und andere Titty-Games oder eben dann auch Indie-Titel, die ebenfalls darauf spielbar sind. So, ich müsste tatsächlich noch mal reingucken, was die wirklichen exklusiven Vita-Spiele sind, die du nur auf der PlayStation Vita spielen kannst und was sich dann davon noch lohnt. Weil viele von den Titeln, die exklusiv darauf sind, das sind so Abwandlungen gewesen von den großen Franchises wie Killzone Mercenaries, Uncharted, Golden Abyss. Und ich glaube, das Killzone Mercenaries, das war, glaube ich, ganz nice. Aber zum Beispiel das Uncharted Golden Abyss, das ist so Und ich glaube, selbst so Sachen wie Uppers oder so, was ich ganz mag, da habe ich immer ein Video dazu gemacht. Ich glaube, das ist mittlerweile auch auf dem PC oder so rausgekommen. Also bei der Vita müsste ich tatsächlich mal gucken. So, ich mag die Vita. Die Vita ist ein cooles Gerät, ne? Vita bedeutet Leben. Aber was darauf exklusiv wirklich ist, das müsste ich mal gucken. Bei der PS3, da weiß ich, zu welchen Sachen ich was machen will und wo es dann auch besondere Versionen gab. Und ne, gerade auch so von den Move-Spielen mag ich tatsächlich ja einige. Oder wo man dann sagen kann, okay, das hat HD-Varianten von ein paar Wii-Spielen bekommen, wo die bessere Version die PS3-Fassung ist. So Dead Space Extraction. Die beiden Umbrella Chronicles und Darkseid Chronicles Spiele, die haben HD-Fassungen bekommen auf der PS3. Du hattest auch eine Version von House of the Dead Overkill dort bekommen. Klar, das gibt's in der PC-Version, aber wenn man das auf Konsole spielen will, dann eben auch mit der ursprünglichen Steuerungseinheit, wie das ja ähnlich ist dann, ne, ob du jetzt die Wiimote hast oder das PlayStation 3 Move, das ist ja eine ähnliche Steuerungseinheit. So, da gibt's auch noch sehr viele andere Sachen, weißt du, so weirdes Ding, das habe ich zum Glück auch letztes Jahr noch gekauft, ist Eye of Judgment, das habe ich mir mal geholt, die Bass-Spiele und die Bass-Controller dafür. Also da gibt es auch von diesen ganzen Sony-Franchises, die nie woanders natürlich geportet worden, rausgekommen sind. So Ridge Racer 7 ist eines der besten da drauf. So sehr viele Kultklassiker wie Folklore, die ja immer noch exklusiv da drauf gekommen, erschienen sind. The Puppeteer und sowas. Auch ein paar der PSN-Titel, die auch über Sony gepublished wurden, wie The Last Guy oder so. Also da sind noch sehr coole Sachen drauf. Und dementsprechend würde ich auf jeden Fall gerne ein Video zu der PS3 machen. auch wieder mit meinem eigenen Footage. Und auch da werde ich dann wahrscheinlich versuchen, hier und da nächstes Jahr ein bisschen Zeit rein zu investieren. Weil das dauert auch ein bisschen länger als auf der 360. Bei der 360 konnte ich einfach die Disc reinlegen und spielen. Bei der PS3 musst du die meisten Sachen tatsächlich noch installieren. Und das dauert dann dementsprechend auch ein bisschen länger, weil das nicht so flott ging damals, wie das heute der Fall ist. Und auch die Sachen runterzuladen und alles da zu gucken, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr Aufwand. Deswegen, ich versuche mir das mal so über die nächsten Monate einzuteilen, aber rechnet auch da mit einem Video erst nächstes Jahr oder so, wenn das rauskommt. Und vielleicht mache ich einfach zu der Vita so ein kleines Ding, spreche nochmal über die PlayStation Vita, spreche eben über so ein paar der Titel, die mir da eben auch was bedeuten. Aber ich muss mich da selber einfach mal einarbeiten, was mir da eben auch noch fehlt auf dem System. Ja, es ist eine absolut beschissene Situation, auch dass da drin steht in diesem PlayStation-Blog-Post für, oh ja, Foreseeable Future, was einfach nur bedeutet, kann auch sein, dass wir es dann abschalten. Kann auch sein, dass wir euch irgendwann die Lizenzen dann entziehen. Jetzt könnt ihr sie noch runterladen, die ganzen Spiele. Aber vielleicht ist das dann irgendwann in ein paar Jahren nicht mehr möglich, wo ich mir auch so denke, geil, ne, mit dem, du kannst ja zwar eine größere Festplatte einbauen, aber wenn du wirklich sehr viel Kram digital hattest auf der PS3, weiß ich gar nicht, ob das irgendwie alles auf eine Festplatte passt. So bei der Xbox 360 hat es auch nicht richtig funktioniert, da ist meine auch permanent voll und ich muss hin und her wechseln. Vor allem, wenn du noch andere Sachen drauf spielen willst und dann immer die Dinger da draufladen musst. So, wenn das noch hoffentlich für alle Ewigkeit, es ist halt so, du musst ein Vertrauen da drin haben, leider. Ja, du kannst nur so viel Stunk machen immer und irgendwann ist es dann auch Leuten egal. Also beim letzten Mal sind da natürlich genügend Leute ausgerastet in 2021 bei dem PS3 Store. Und ich glaube, jetzt ist der Drops gelutscht an der Stelle. Beschissene Situation. Und ich versuche jetzt noch so das Beste draus zu machen, dass ich da Leuten dann eben auch die Informationen an die Hand gebe und dann nachher auch die Informationen an die Hand gebe, wo sie sich informieren können, ihre Konsolen zu hacken, weil fuck it, ne? So, es ist, Piraterie ist die einzige Möglichkeit für wirkliche Spielepräservation. So, ich versuche wirklich Leuten auch für den quote-unquote so normalen Weg alles an die Hand zu geben. Aber natürlich weiß ich, dass dann nach hinten raus, und das habe ich ja auch bei allen anderen Geräten bisher gemacht, ne? Ich habe ja auch ein Video darüber gemacht, wie man seine Nintendo-Konsolen hackt, zu denen es dann keine Stores mehr gab. Bei der 360 ist es eine andere Sache, weil die besten Möglichkeiten sind eben weiterhin Hardware-Modifikationen, die man nicht so einfach selber machen kann. Ich weiß, es gibt da so, dass aber jedes Mal bei dem fucking Reboot der Konsole so einen Trick auszuführen, der nicht zu 100% der Zeit funktioniert, ist jetzt nichts das, was ich irgendwie empfehlen möchte. Aber bei der PS3 und bei der Vita, da sieht das zum Glück ähnlich zu eben den Nintendo-Konsolen aus, aber das sehen wir dann nächstes Jahr, wenn ich da mit den Videos dann auch hinterhergekommen bin. Machen wir weiter mit einer Meldung, dass vielleicht auch, also ich bespreche es jetzt hier im Podcast kurz an der Stelle, einfach nur, weil ich die Absurdität davon so ein bisschen beleuchten will und wir auch schon andere Namen gehört haben, aber so bis ich da offiziell was zu mache, auch in Videoform oder so, warte ich lieber jetzt noch, bis die ganze Scheiße durch ist, aber alleine zu hören, dass es eine tatsächliche Realität sein könnte, dass auch Arcane Lyon geschlossen werden und das Blade-Spiel gecancelt werden könnte, das klingt für mich einfach so fucking absurd. Oder sollte es eigentlich sein? Ich meine, diese ganze Scheißerei von irgendwelchen Studios, die jetzt vielleicht geschlossen werden oder versuchen müssen, noch irgendeinen Käufer oder so zu finden. Und das natürlich in der Zeit, wo die Gelder echt knapp sitzen und alle Leute lieber in irgendeinen AI-Scheiß investieren, wenn jetzt dann eben die Möglichkeit ist. Weil wenn du das nicht verkaufen kannst und keinen Käufer findest oder das Geld nicht bekommst, dann war es das. Ne? Wenn dann in einem Jahr oder in einem halben Jahr, nachdem GTA explodiert ist und auf einmal wieder Investoren sagen, ja, Videospiele, Geld da rein, dann bringt's nichts mehr. Dann sind die ganzen Studios geschlossen. Dann könnt ihr auch nicht wieder sagen, oh, sorry, wir machen noch mal kurz die ganzen Lichter an. Hey, ne, könnt ihr uns jetzt kaufen, könnt ihr uns jetzt nehmen, dann können wir diese Spiele weiter fortführen. Und gerade Arcane Lyon, ich meine, ja, Deathloop war jetzt nicht mein Lieblingsspiel. Ich habe mich da tierisch drauf gefreut und war dann nachher sehr enttäuscht, wie sie das strukturell aufgebaut haben. Aber gerade die Dishonored-Spiele finde ich eben absolut fantastisch. Und deswegen hat es mir auch damals bei Arcane Austin so wehgetan, weil deren Prey ebenfalls fantastisch war. Und ich meine, wir wissen ja auch, dass Redfall gar nicht mal ein Spiel war, was das Team eigentlich machen wollte. Und dass viele Leute ja auch zu Arcane Austin gegangen sind, um eben so Immersive-Sim-Spiele zu machen, wie ein Prey oder wie eben ein Dishonored. Und da jetzt die Möglichkeit zu haben, nicht nur, dass das Blade-Spiel gecancelt wird, wo, ja, ich fände das cool, ein Blade-Spiel von denen interessiert mich. So, ich fand der Trailer, wie der aussah, der war auf jeden Fall ganz cool. Und vor allem wegen des Teams hätte ich da mega Interesse dran. Aber was natürlich beschissener ist, ist, dass das Studio dann vielleicht dran glauben müsste. So, und das ist ja sogar ein Studio, was ja zumindest jetzt, ne, die Leute haben es jetzt nicht öffentlich dahingestellt, weil das könnte definitiv Probleme für die verursachen, aber sie haben sich ja zumindest dann verdeckt, verstellt, vor der Kamera eben auch gezeigt, bei dem People Make Games Videos zu dem Boykott über Microsoft, wo dann eben auch bei Arcane Lyon Leute gesagt haben, hey, wir finden das vollkommen gut, wenn Leute Microsoft boykottieren, also Xbox eben boykottieren, weil Microsoft natürlich weiterhin immer noch mit dem israelischen Militär zusammenarbeitet. Also das ist ja auch nochmal auf der Ebene dann wirklich ein Studio, was man so in allen Bereichen dann respektieren kann. Selbst als ein französisches Studio an der Stelle, da muss ich ja trotzdem sagen, Hut ab. Und das wäre so auf jeglichem Level einfach nochmal so traurig obendrauf, weil du hast einen guten Track Record von, weil selbst wenn mir Deathloop nicht gefallen hat, das hat gute Bewertungen bekommen, ich weiß jetzt nicht, wie die Verkäufe davon waren, das war ja dann auch, kam ja raus in der Zeit von dem Verkauf an Microsoft dann schon, und das ist halt alles beschissen, aber wenn die jetzt wirklich auch noch dran glauben müssen, also dann, ich mag einfach nicht mehr, so, ich will jetzt zieht, dass wir wissen alle, dass es beschissen wird, wir wissen alle, dass es ein fucking Blutbad geben wird, zieht jetzt einfach das fucking Pflaster ab, dann wissen wir, wen es getroffen hat, dann können wir darüber reden und dann können wir die ganze Hütte irgendwann danach dann anzünden in Minecraft, aber das ist wirklich eine Katastrophe. Und wenn ich da jetzt auch noch so Sachen draus höre, ich hatte mir noch dieses, was war das, Games Business Week Ding oder so angesehen, wo dann auch basierend auf Leuten, mit denen gesprochen wurde, intern gesagt wird, so, ja, wir haben jetzt eine Startup-Mentalität, ne, so Asha Sharma versucht einfach alles, was jetzt schnell umgesetzt werden kann, wo dann die Leute, ne, von denen sie da irgendwie die Infos dann reinholt, die dann ihr so ein bisschen das dabei helfen sollen, Entscheidungen zu treffen. Da wird dann einfach von mir nichts, dir nichts werdender Sachen jetzt entschieden, die man schnell umsetzen kann. Also das so Vibe-Coding, aber fürs Management, so Vibe-Bossing, was da jetzt betrieben wird. Und das sieht man ja auch momentan die ganze Zeit. Und auch bei diesen ganzen Schließungen und alles, das wirkt so überschlagen, das wirkt so überhastet die ganze Zeit. Und ich habe da einfach gar kein gutes Gefühl. Ich habe da wirklich gar kein gutes Gefühl. Und in anderen Zeiten könnte man vielleicht noch froh sein, so, hey, jetzt entstehen die Möglichkeiten, dass die Studios tatsächlich von wem anders gekauft werden können. Aber vielleicht gibt's ein oder zwei Fälle, wo das der Fall ist, dass die gekauft werden können, dass die wieder independent gehen können. So bei Double Fine habe ich vielleicht noch die Hoffnung, vor allem, weil die was kleiner sind, dass die dann die Möglichkeit haben, in einer Independent-Form weiterzumachen. Aber bei anderen Sachen, so gerade bei Compulsion Games oder so, da sehe ich halt leider echt schwarz. Und das ist so fucking bitter. Weil wenn die Sachen dann raus sind, dann kann man wenigstens sagen, okay, ihr seid jetzt befreit von der Scheiße, so wie Toys for Bob. Ich meine, die arbeiten jetzt eben noch zusammen mit Microsoft für das neue Spyro-Spiel, was man ihnen auch ehrlich gesagt, ne, so nimm die Aufträge, die du kriegen kannst. Das kannst du dem Studio, glaube ich, wirklich nicht verübeln, dass sie da zusammenarbeiten, um dann eben auch weiterhin am Leben zu bleiben. Aber ich glaube, die hätt's auch gekriegt im schlimmsten Fall. Die hätt's vielleicht auch gekriegt, weil jetzt, oh, wir müssen jetzt nur dieses externe Projekt bezahlen, okay, anstatt wir haben diese kompletten Studios auf der Payroll drauf. Und eine Sache, die da eben auch von diesen internen Stimmen rauskam, weil sehr viele Leute, die wohl auch in dieser Executive Branch sind bei Microsoft, die finden die Entscheidungen wohl teilweise auch echt beschissen. also jetzt nicht nur aus so einer moralistischen Sicht, sondern eben auch aus einer Geschäftssicht. Und einer Sache, die ich eben auch zustimme, weil ich die auch selber vorher schon gesagt habe, ist so ein bisschen die Tatsache, dass gerade diese Studios, also so Double Fine oder Ninja Theory oder selbst jetzt auch so ein, sollte es einen Arcane Leon treffen, so was bringt das am Ende? So, wenn du wirklich Sachen schließen willst, die Geld bluten, dann solltest du Halo Studios zumachen. Dann solltest du aufhören, Halo zu wieder einer großen Marke zu machen. Weil da wird, also bitte schließ die ganzen Sachen nicht, weil auch die Leute sollen ihre Jobs behalten. Aber wenn du aus dieser Perspektive agierst, so sie versuchen krampfhaft all diese Marken, die irgendwann mal groß waren, die sie aber nie gut gepflegt haben, die einfach nicht mit groß geworden sind, wo sie jetzt sein müssten, die versucht man jetzt krampfhaft zu so einem Megaseller zu machen, wie das Sony während der PlayStation 4-Ära mit so einer Marke wie God of War oder so gemacht hat. Und das versucht man jetzt krampfhaft noch irgendwie in 2026 mit Halo und mit Gears zu machen. Und sorry, du wirst damit aber extremst auf die Fresse fallen. Die ganzen großen Marken, die sie haben, die sind alle bei, das ist so Call of Duty und die paar Blizzard-Sachen und dann eben Fallout und Elder Scrolls. Das sind halt so wirklich diese gigantomanischen Dinger. Ich meine, ja klar, Minecraft und sowas du eingekauft hast und vielleicht Candy Crush. Aber sich darauf dann zu fokussieren und in diese gleiche Situation sich reinzubringen, wo du abhängig von dem Erfolg von so ein paar Spielen bist, und einige davon, die man sich dann ausgesucht hat, sorry, also jetzt das Geld, was du Double Fine abziehst, das dann irgendwie noch Halo in den Rachen zu schießen, so was bringt dir das am Ende? Ne, also da sehe ich eben auch nicht wirklich die clevere Idee dahinter oder irgendwie den Business Sense oder sonst was. Und ich glaube, die werden das ganze Ding einfach mit Ach und Krach gegen die Wand bumsen. Das ist die wirklich mittlerweile, wo ich das Gefühl habe, dass es da hinausläuft. Und die Leute, die darunter leiden müssen, das sind halt wieder nur die ganzen Mitarbeitenden. Das sind niemals die ganzen Executives. Das ist erst recht nicht jemand wie jetzt momentan irgendwie eine Asha Sharma oder so. Der kann das alles scheißegal sein. Dann kann sie sich irgendwo anders hingehen und sich darauf fokussieren, mit AI die Geburtenraten wieder nach oben zu treiben, wenn das ihr so wichtig ist. Aber das ist halt das Haupt. Die haben keinerlei Konsequenzen dadurch. Die haben denen wird das auch moralisch. Die werden dann vielleicht nach außen hin so ein bisschen tun. Ach ja, wir müssen die Leute entlassen. Aber sorry, es ist euch ehrlich gesagt scheißegal. Sonst würdet ihr gar nicht erst in so eine Position gehen, wo du dann schon im Vornherein wusstest, dass du so einen Quatsch da machen musst. Können sie alle einfach mal unendlich ficken gehen, diese Leute. Und wie gesagt, die Personen, die tatsächliche Arbeit leisten, wie eben dann auch bei Arcane Leon. Ich hoffe, die können einfach bleiben. Ich hoffe einfach, die können bleiben und werden dann weiterhin bezahlt, weil meine Fresse, it's fucking bleak out there right now. IO Interactive, die Macher von Hitman und jetzt dem aktuellen James Bond-Spiel, haben verlauten lassen, dass ein wichtiger Partner für ihr Project Fantasy, also was eben so ein Fantasy-RPG-Ding wohl sein soll, dass die abgesprungen sind und sie deswegen leider auch einige Leute entlassen mussten. Also das Projekt werden sie noch weiter fortführen. Daran arbeiten sie auch weiter, weil das für sie wohl auch ein wichtiges Projekt ist. Aber das können sie momentan nicht in dem Ausmaße machen, wie das vorher der Fall war, eben weil dann ein externer Partner das Ganze finanziert hat. Und von dem, was man so durch die Blume hört, schien es wohl Microsoft gewesen zu sein, die jetzt auch in dem Fall weitere Investments dann jetzt kappen. Ne? Wir hatten das ja auch schon vergangenes Jahr, wo es die große Kündigungswelle gab. Da hatte man ja nicht nur interne Projekte geschlossen und interne Studios geschlossen, sondern es wurde auch das Funding für externe Projekte entzogen. So, Microsoft hat ja eigentlich ein Projekt von John Romero auch gerade finanziert gehabt. Die mussten sich dann wen Neues suchen. Das hatte zum Glück funktioniert, aber auch nur, indem man dann trotzdem noch einige Leute gehen lassen musste. Und ich nehme mal an, genau solche Entscheidungen werden jetzt auch aktuell mit anderen Dingen passieren. Und da wird eben geguckt, wo man das noch reinfinanziert und so, hey, ist das unsere eigene IP? Was haben wir davon? Oh, nur ein Spiel gepublished da drauf? Naja, komm, lassen wir das mal sein. Von dem, was man gehört hat, scheint wohl Kojimas OD nicht betroffen zu sein. Aber ich meine, das wäre auch, also die anderen Sachen sind schon echt dämlich. Gerade jetzt, nachdem IO so nach Hitman Riesenerfolg hatte und jetzt auch gerade mit James Bond Riesenerfolg hatte, dann auch hier wieder sich dann rauszunehmen, also wenn sie das eben gewesen sein sollen. Das wirkt auch wieder so kurzsichtig, so unfassbar dämlich, ne? Mit so einem Spiel sich rauszuziehen, aber boah, alles in die Halo-Remakes reinsetzen oder so, damit man die Marke im nächsten Anlauf wieder in den Sand setzen kann. Großartige Idee an der Stelle. Und ich glaube, bei Kojima, das ist so der einzige, bei dem man sich dann irgendwie, bei dem es so offensichtlich ist, dass man sich das da nicht verkacken sollte. dass es da noch weitergeführt wird, aber ja, auch hier wieder absolut beschissene Situation. Onimusha, Way of the Sword, Release-Datum, ein bisschen vorverlegt. Das war ja in der absoluten Chaos-Woche. Kam, glaube ich, ursprünglich sollte es am 25. September rauskommen, was einen Tag später ist, nach der Double Whammy von Silent Hill Townfall und Control Resonant, wo ich immer noch nicht verstehe, eines der beiden Spiele sollte man ein bisschen zurückziehen, zumindest eine Woche oder so, weil das ist crazy. Das ist wirklich, also als jemand, der so die Hauptzielgruppe für beide Spiele ist, so, das sind die beiden Titel, auf die ich mich dieses Jahr noch am meisten freue. Und die kommen einfach am selben fucking Tag. Und jetzt zumindest Onimusha Way of the Sword wurde dann vorgezogen, jetzt zum 4. September. Und damit hängt es natürlich jetzt mit anderen Spielen zusammen, aber es war auf jeden Fall ganz gut, weil auch die Woche danach ist dann eben komplette Spieleflut. Und ich denke, auch für Capcom wird es, was die Verkäufe betrifft und was die Aufmerksamkeit betrifft, dann deutlich, deutlich besser sein, das Spiel ein bisschen vorzuverlegen. Und scheinbar ist das dann auch weit genug fertig, dass sie das machen können. Ich meine, sie hatten ja auch Pragmata nach all den Verschiebungen dann doch nochmal ein bisschen nach vorne gezogen. Und da hat es ja auch funktioniert, also auch was die Qualität des Spiels jetzt betraf. Also im Sinne von, ne, alles fertig gepolished und keine großen Bugs oder so. Weil Onimusha, spielerisch mache ich mir halt immer noch sehr Sorgen. Ich habe ja über die Demo auch gesprochen und die auch im Stream gespielt. Da könnt ihr euch die Aufzeichnung gerne ansehen oder eben auch meine Nachbesprechung auf dem Zweitkanal. Aber ich bin immer noch interessierter dran und ich werde es auch spielen, wenn es rauskommt. Und natürlich werde ich das dann auch hier im Podcast besprechen. Godot haben ein Update gegeben bezüglich ihrer Policy, was AI betrifft. Ne? Godot ist ja ein Open-Source-Projekt auch, dass alle Leute, oder zumindest alle Leute, können Code auch anliefern, können dafür eben auch Pull-Requests machen. Und gerade die Tatsache, dass es dann mit AI natürlich wesentlich einfacher ist, zumindest Mengen an Code zu schreiben, da haben sie jetzt die Reißleine gezogen und gesagt, in großem Maße werden wir solche Sachen nicht mehr mit aufnehmen, beziehungsweise auch gar nicht mehr überprüfen. Also so alles, was so Vibe-Coding betrifft, das fassen sie gar nicht mehr erst an. Weil sie müssen auch sicher gehen, dass die Leute ihren eigenen Code verstehen können. Und wenn du da schon mit so Vibe-Coding ankommst, dann war's das, ne? Dann wirst du da gar nicht mehr mit beachtet, weil sie wollen natürlich auch eine Qualität sicherstellen und dass die ganzen Dinge funktionieren und erneut, dass die Leute, die das geschrieben haben, das auch tatsächlich verstehen können und sie eben auch die Kapazitäten haben, sich die ganzen Sachen anzusehen, ne? Und auch die Leute, die dann eben diese Code-Reviews machen, auch die haben keinen Bock, die ganze Zeit irgend so ein AI-Geschisse, so Vibe-Coding-Kram zu sehen. Und das heißt, auch da sorgt es dafür, dass wenn sie das Ganze eingrenzen und die Qualität sich verbessert, dass du dann eben auch leichter Leute finden kannst, die sich um diese Reviews kümmern, weil auch das ist ja alles auf freiwilliger Basis. Weil das macht ja an sich das Projekt auch so gut, aber es sorgt eben auch dafür, dass du es manchmal eben schwerer hast, die Leute dafür zu finden. Es ist jetzt nicht so, dass sie Generative AI komplett ausgeschlossen haben. Also sie machen extra so eine Klausel auch mit rein, in der steht, okay, ne, wenn zum Beispiel hier nur Sachen drin enthalten sind, bei denen es um Redundanz geht im Code. Also beispielsweise, dass wenn du irgendwelche Syntaxe austauschen lässt über eine LLM in deinem Code, dann wäre das in Ordnung, ne, oder andere Sachen, bei denen es jetzt nicht dieses strikte Vibe-Coding ist, sondern wirklich mehr, okay, ich verstehe all das, was mein Code macht, ich weiß, wie das aufgebaut ist und ich habe jetzt wirklich nur die Dinge, wo ich manuell den gleichen Scheiß irgendwie immer runterbeten müsste. Aber das muss eben auch so in den ganzen Anmerkungen dann auch drinstehen, ne? Dass dann auch jemand, der dafür die Pull-Requests sich ansieht, dann zu sehen ist, ah, okay, ich habe ja einfach nur Syntax ausgetauscht, ich habe jetzt einfach das und das gemacht und sonst was, aber daraus ist zu erkennen, dass die Person den Code selber aber auch zu 100% verstehen und da eben auch Fragen zu beantworten könnte. Und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Schritt, gerade eben auch für so ein Projekt, weil ansonsten könnte das komplett von Müll überflutet werden und dieser Müll können sie dann überhand nehmen und dieser Müll sorgt dann eben auch dafür, dass die Leute, die eigentlich vernünftig Sachen dafür dann überprüfen wollen, keine Lust mehr haben, weil die zu viel Zeit verschwenden müssen mit irgendeinem Blödsinn. Also ich habe mir mal kurz das Update auf der Seite angesehen und natürlich, ich bin kein Programmierer, das heißt auch meine Einschätzung, mein Wissen davon hängt dann eben auch von anderen Leuten ab, die darüber geschrieben haben, aber es wirkt in der Ausführung auf jeden Fall durchdacht und wie eben auch eine gute Ausrichtung für die Zukunft, würde ich mal an der Stelle sagen. Ist das nun das Ende der physischen Medien? Wir haben ja jetzt die offizielle Meldung von PlayStation bekommen, dass sie ab 2028 keine Discs mehr herstellen werden. Und da die komplette Produktion bei PlayStation liegt und es keine anderen Leute gibt, die das herstellen können, ich weiß nicht, ob es überhaupt machbar wäre, das in irgendeiner Form auszulagern, vor allem bei den Kosten, die da anfallen würden, keine Ahnung. Ich glaube es eher nicht. Das bedeutet, dass wir ab 2028 keine neuen Discs mehr bekommen, die gepresst werden. Heißt, auch alle Spiele, die 28 rauskommen, die werden dann keine physische Version mehr auf der PlayStation erhalten, ne? Und die PS6 wird dann garantiert gar keine Möglichkeit haben, in irgendeiner Form physische Medien abzuspielen. Ich glaube, Sony versucht da einfach einen komplett eiskalten, ja, so eine Trennung herzuziehen. Und die Meldung, die wir bei Xbox mittlerweile gehört haben, so sieht es wohl auch aus, dass Helix ebenfalls keine physische Möglichkeit anbieten wird und auch kein Laufwerk, aber dort zumindest an einer Idee gearbeitet wird oder an einer Sache gearbeitet wird, dass du die Lizenzen von einer Disk auf deinen Account übertragen kannst. Und der kann dann auch wieder auf einen anderen Account übertragen werden, wenn du die Disk ausleihst, beziehungsweise wenn du sie verkaufst. Und das soll aber auch nicht mit allen Sachen funktionieren. Das ist erst ab Xbox One Titeln möglich und selbst da wohl auch nicht alle, ne? Und das wird eben momentan noch getestet. Also auch mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, ob das in irgendeiner Form möglich ist. Und selbst dann wäre es natürlich auch weiterhin beschissen. Die einzigen, die jetzt noch im Rennen sind momentan, Nintendo mit ihren Cartridges. Es hat 34 Jahre gedauert, aber Cartridges haben tatsächlich gewonnen. Nintendo, die Irren, damals auf dem N64 festgehalten. Wahrscheinlich der Hauptgrund, warum der N64 gegen die PS1 verkackt hat. Und dann danach, okay, wir machen jetzt Discs, aber es sind Minidiscs. Okay, wir machen jetzt DVDs, aber auf unserer SD-Konsole. Okay, wir machen jetzt DVDs, aber alle anderen haben schon Blu-ray. Aber immerhin, Alter, die Wii U-DVDs, holy shit, die fühlen sich bis heute so unfassbar geil an. Egal, und danach sind wir wieder zu Cartridges übergegangen. Und jetzt sind sie wohl die einzigen Leute, die das weiterhin anbieten. Ich will natürlich momentan nichts weiter ausschließen, aber für Nintendo ist der physische Markt, denke ich, noch einmal deutlich relevanter, vor allem, weil ich jetzt auch mir gut ausdenken kann, dass einige Leute mehr auf der Switch kaufen dann in Zukunft. Also für mich ist das ja auch der Fall, wenn ab 2025 keinerlei physischen Spiele mehr bei den anderen beiden erscheinen sollten, zumindest eben nicht auf der PS5 und der PS4, dann bleibt mir nichts anderes übrig, ne? Also ich meine, ich versuche ja sowieso für die Arbeit alles an Codes zu bekommen, aber hier und da bei Titeln, die mir besonders gut gefallen oder wo ich dann eben auch die Sachen unterstützen möchte, dann hole ich mir nochmal ab und zu auch eine physische Version, ne? Ich habe ja die Switch 2 Version von Pragmata beispielsweise gekauft. Und da werde ich dann in Zukunft wohl auch drauf ausweichen, dass ich dann sage, okay, ich hole mir den Key für die PS5 oder den PC und dann kaufe ich mir, wenn die Möglichkeit besteht und ich das Projekt unterstützen möchte, dann die Switch-Version. Im besten Fall natürlich, wenn es eine richtige Gamecard hat und nicht Game-Keycard. Auch das hält mich ja teilweise so ein bisschen davon ab, die Sachen dann tatsächlich zu kaufen. Müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie das aussieht, weil aus der reinen Logik her hätte ich nämlich auch in der Vergangenheit gesagt, dass man diesen Move nicht bringen würde, weil es einfach immer noch zu viele Leute gibt, die physisch kaufen. Also vor allem, ne, ich hatte das jetzt auch nochmal, gerade erst kam ja die Meldung, dass das James-Bond-Spiel sich, ich glaube, 300.000 Mal irgendwie in Europa physisch verkauft hat von den irgendwas Millionen, die da verkauft wurden. Und ja, das sind dann nur 20-30%, aber es sind immer noch ein paar hunderttausend Einheiten. So, willst du die einfach so liegen lassen? In den USA waren es immer noch irgendwie 1,6 Milliarden Dollar, die eingespielt wurden, nur über physische Videospiele. Willst du den ganzen Kram einfach liegen lassen? Und ich glaube, das, was gerade Sony da momentan pokert, und ich weiß auch nicht, wie das da intern von Leuten allgemein aufgefasst wird, ne? Es ist ja nicht immer so, dass dann die komplette Riege sagt, boah, finden wir mega geil, sondern dass es da eben auch Leute geben kann, die intern dagegen stupsen. Aber ich nehme mal an, dass deren Kalkulation gewesen sein wird, hey, da geht es jetzt immer weiter hin. Wir haben vielleicht so eine gewisse Stagnation, ne? Wir haben gehofft, dass das von alleine passieren wird, dass die physischen Versionen einfach komplett aus dem Sortiment verschwinden, dass die Leute da gar keinen Bock mehr drauf haben. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit drauf gewartet und jetzt sind noch so die letzten 10-20%, die immer noch physisch kaufen und die das auch weiterhin machen werden. Also sagen wir jetzt einfach, fuck it. So, wir zwingen die jetzt dazu. Wir zwingen die jetzt dazu, auf das Digitale drüber zu gehen und bieten dann dafür erstmal, damit wir es uns mit den Händlern nicht so sehr verkacken, denen jetzt nur irgendeine Box an oder so. Aber auch das werden die in der Hoffnung machen, dass die Leute irgendwann komplett darauf verzichten und einfach nur noch alle Spiele rein digital kaufen. Wo ich deswegen auch nicht weiß, ob die ganzen physischen Händler das unbedingt mitmachen werden. Ob die dann einfach sagen, nee, fuck it. Wir fokussieren uns jetzt eben auf den Switch-Markt. Wir versuchen da die physischen Sachen zu verkaufen. Und Sony, ihr könnt euch verpissen. So, wir werden jetzt nicht unsere Ladenfläche hergeben, damit ihr einfach so einen Code in der Box oder so verkaufen könnt, mit dem ihr uns einfach nur langfristig loswerden wollt. Sondern machen wir es jetzt einfach schon direkt und ne, schaden euch dann dadurch ein bisschen. Also es wirkt wie so ein Gamble, dass du dann hoffst, vor allem einen Teil dazu zu kriegen, dass sie dann sagen, ja okay, dann kaufe ich jetzt einfach digital. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das aufgehen wird. Weil Leute wie ich werden das definitiv nicht mitmachen. Und das auch nicht mal aus so einer puren Überzeugung heraus, sondern einfach, weil ich es noch nie getan habe, digitale Spiele für den Vollpreis zu kaufen. So, vielleicht habe ich das einmal für die Arbeit gemacht, als ich bei einem Titel keinen Code gekriegt. Ich glaube, das war so das Wukong oder so. Da habe ich keinen Key gekriegt, das hatte keine physische Version. Also habe ich mir das dann zwangsweise für die Arbeit für 60 Euro dann eben geholt. Oder 70 oder was das da gekostet hat. Und das war so die komplette Ausnahme. Und ansonsten mache ich das nicht und gerade auch für mich selber. Also ich tue mir schon bei allem schwer, was 30 Euro und mehr kostet. So 20, 25, das ist für mich die Grenze. Und das ist schon etwas, wo ich wirklich, wirklich Lust auf einen Titel haben muss. Und alles, was da drüber ist, da habe ich keinen Bock drauf, weil bei einer physischen Version habe ich immer zumindest noch den Wert von dieser physischen Version und der Möglichkeit, damit zu machen, was ich machen möchte. Und bei digitalen Sachen ist es eben so, das ist für mich kein Unterschied, ob ich das jetzt kaufe oder ob ich da einen Key für bekomme. Das ist wirklich absolut gar kein Unterschied. Und dann kaufe ich lieber ein paar mehr Indie-Titel im Jahr, bevor ich da einen so einen Vollpreis-AAA-Titel kaufe für irgendwie 60, 70, 80 Euro. Also vor allem, weil die dann die Preise diktieren können und im Einzelhandel hast du die Sachen ja immer noch ein bisschen günstiger gekriegt, ne? Vor allem dann über so Händler wie beispielsweise NetGames oder so. Und jetzt bist du an die digitalen Preise gezwungen. Erneut, so, ich weiß nicht, ob die den Kram da überhaupt mitmachen, weil die Blu-ray-Produktion ist nicht der große Kostenaufwand. So, die Dinger kosten in der Produktion, sind das nachher dann einen Euro oder so. Und das, was sie im Einzelhandel kostet, ist vor allem die Marge. Das ist vor allem dann so die Lieferkosten und der ganze Kladderadatsch dahinter. Das Material selber, so die Hülle, das Plastikding, das gedruckte Papier, jetzt wo wir sowieso keine Handbücher mehr bekommen. Und die Disc, das ist nicht viel wert. Also das ist, glaube ich, zusammen, vielleicht lass das mal 1 oder 2 Euro maximal sein. Das, was das meiste sind Transportkosten, Lagerkosten und eben die Marge für die ganzen Händler. Das heißt auch, jetzt wenn Sony die Disc einspart, die werden darüber jetzt nicht auf einmal im Einzelhandel sehr viel sparen daran. So, die werden halt höchstens dafür sorgen, dass Leute weniger einkaufen, die werden höchstens dafür sorgen, dass die Händler angepisst werden. Und ich glaube, das ist einfach so dieser arrogante Gamble, dass sie davon ausgehen, dass dann alle Leute auch von dort aus auf digital wechseln oder zumindest ein Anteil, der groß genug ist, dass sich dann die Sache rentiert. Aber ganz ehrlich, also bei mir, ich hab da kein. Und wenn ich dann Sachen kaufe, dann würde ich, glaube ich, weiterhin aus Spite lieber Code in a Box kaufen, einfach weil ich weiß, dass Sony dann weniger Geld bekommt. Das ist so rein out of spite in dem Moment für die Sache. So, weil ich dann weiß, wenn ich es jetzt digital kaufe, dann kriegen sie mehr Geld. Aber mein Interesse ist natürlich dann komplett am Boden. Also das heißt, Sachen einfach nur nochmal fürs Regal zu haben, für besitzen, ist mir dann scheißegal. Und dann kann ich auch ehrlich gesagt die Dinger am PC kaufen und dann auf irgendwelche Keyseller-Seiten gehen oder so oder das in einem Steam-Sale und so kaufen. Warum sollte ich das dann noch großartig an der PS5 holen? Wo ich ja jetzt auch schon nur Sachen hole, die da exklusiv oder so drauf sind. Also da treibt man mich ja ehrlich gesagt weiter von der Konsole weg und dann habe ich auch noch weniger einen Grund, eine PS6 zu kaufen, weil dann kann ich meine ganzen physischen PS4 und PS5-Spiele nicht darauf spielen. Dann bleibe ich doch lieber bei einer PS5 und dann ist die PS6 für mich dann nachher nur noch ein Ding für Titel, die ich digital zur Verfügung habe. Und eben für alles, was exklusiv da draus kommt, was weiß ich, wie wenige Spiele dann sein werden. So ja, für die Arbeit bin ich ja dann weiterhin daran interessiert, eine PS6 zu holen. Aber wenn das nicht für die Arbeit wäre, das, was ich vorher auch gesagt habe, auch in Videos, ich glaube, ich würde mir keine PlayStation 6 mehr kaufen. Ich würde das Geld in was anderes investieren. Und selbst für die Arbeit weiß ich nicht, ob ich das dann zum Release direkt machen werde. Das kommt auch noch auf den Preis an und in welcher Form das dann möglich ist. Aber für private Kunden schwingt der Grund für diese Hardware ja immer weiter, vor allem dann eben auch bei den Preisen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut das ausgehen wird für die. Also ich denke mal, die erhoffen sich da ein sehr, sehr leichtes Spiel und dann sagen, ja, die Leute, die drücken jetzt ein bisschen auf die Tränendrüse und dann regelt sich das schon und dann kaufen die alle ein. Und ich weiß nicht, ob die damit vielleicht nicht ein bisschen auf die Fresse fallen. Dass ihnen dadurch dann tatsächlich ein doch erheblicher Teil der Kundschaft flöten geht und vielleicht sogar ein Teil der Kundschaft, die mehr gewillt sind, Geld auszugeben als vorher. Ne, und vor allem so, ja, sie machen dann den ganzen Gebrauchtmarkt damit kaputt. Wir wissen nicht, wie viele Leute das momentan noch sind, aber geht dann dieser Gebrauchtmarkt dazu über, sich die ganzen Sachen auf einmal digital zu kaufen und mehr Geld dafür auszugeben? Oder warten die dann einfach auch auf Sales oder gehen auf andere Plattformen über? Oder vor allem dann eben Nintendo, wenn die das weiterhin anbieten werden, da physische Spiele rauszubringen. Ich meine, die Game Keycard-Situation ist absolut beschissen. Wenn sie das jetzt noch irgendwie fixen würden, das wäre ja sowieso absolut geil. Aber auch da bin ich mittlerweile so an dem Punkt, wo ich mir denke, naja, dann, wenn es ein Spiel physisch gibt für die Switch, dann hole ich es mir lieber auf der Switch 2 physisch. Und wenn ich dann irgendeine Version spielen will, die besser ist, dann frage ich halt einen Key dafür an auf dem PC oder so. Also ich weiß es nicht. Ich habe eher das Gefühl, ne, das liegt eben so ein bisschen auch an dieser Monopolstellung daran, weil natürlich würden Boutique-Händler weiter Discs erstellen. Und ich glaube auch, es gibt einige Third-Party-Publisher, die das machen würden, weil die haben ja nichts davon. Das ist ja nicht deren Store. So, das ist auch nochmal das Beschissene, dass Sony und dann eben auch jetzt im weiteren Zug Microsoft die restliche Industrie auch da drin gefangen halten. So, die geben ja trotzdem ihre 30% an Sony ab. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr die digital auf den Plattformen machen als physisch. Weil die physische Abgabe, also bei physischen Titeln die Abgabe an die Publisher ist, glaube ich, wesentlich, wesentlich geringer. Natürlich hast du dann eben auch noch die Marge an den Hersteller und so alles. Aber für die ist, glaube ich, der Unterschied zwischen rein digital und eben den physischen nicht so hoch wie für Sony selber. Und das heißt, je nachdem, wie viele, ne, vielleicht dann eben hunderttausende verkaufte Einheiten, denen dann nachher flöten gehen, ob die das dann tatsächlich ein bisschen stärker merken und dann sagen, nee, wir würden gerne eigentlich eine physische Version anbieten, aber wir können es jetzt nicht mehr, weil Sony die einzigen sind, die Sachen herstellen können. Das ist ja nicht wie bei anderen Datenträgern, weil ja, auch bei der Blu-ray, Sony hat da einen Anteil dran, aber das ist nicht deren alleiniges Format, das ist eine Gruppierung aus mehreren Herstellern und auch da hat Sony schon vor einiger Weile sehr viel abgegeben, was die Produktion betrifft, aber es gibt einfach genügend andere Stationen, wo die Discs hergestellt und gepresst werden können und deswegen ist der Filmbereich davon nicht getroffen, aber im Spielebereich haben Sony das Monopol, was die Herstellung von PlayStation-Spielen betrifft, die physischen. Da haben sie das Monopol. Und wenn die das jetzt entscheiden, dann entscheiden die das für die komplette Industrie. Und damit ficken sie vielleicht auch tatsächliche Third Parties. Damit ficken sie vor allem auch die ganzen Indies, die gerne ihre Spiele physisch dann noch zusätzlich rausbringen. Na, sie ficken die ganzen Boutique-Läden wie Lost in Kind oder Fangamer oder Limited Run Games. So, das ist wesentlich weitreichender. Ne? Auch die normalen Händler werden dadurch gebumst. Das ist für die Industrie eine ehrlich gesagt nicht gute Entwicklung Und die einzigen davon, die da wirklich, wenn es jemanden gibt, der davon profitiert, dann ist es an allererster Stelle Sony. Und nicht irgendwie die restliche Industrie oder sonst was Leute davon noch. Also da, ich sehe nichts Gutes da drin. Ich sehe wirklich an keinster Stelle irgendwas Gutes da drin. Und ich habe absolut kein Problem, wenn sie damit dann auf die Fresse fallen sollten. Klar, du hast einen sehr großen Teil, die weiterhin eben auch digital kaufen, aber gerade die Leute, die gewillt sind, 1000 irgendwas Euro für eine Konsole auszugeben, seid ihr euch sicher, dass das die Leute sind, die nur digital kaufen? Oder sind die größten Superfans gerade die, die eine physische Sammlung haben oder gerne Spiele physisch kaufen? Und das könnte dann definitiv dann backfiren an der Stelle. Es ist natürlich noch was anderes, weil wenn jetzt Nintendo die gleiche grafische Leistung hätte wie die PS5, ich glaube, dann wäre der Wechsel für die meisten Leute jetzt sowieso einfach und sie würden dann darauf Discs anbieten. Aber in dem Fall ist es ja nochmal ein etwas schwankender Vergleich, weil ja, auf der Switch 2 werden jetzt nicht alle Sachen rauskommen und die Sachen, die rauskommen, sind natürlich dann grafisch nicht so opulent und auch da hast du immer noch das Problem der Game Keycards. Aber ich denke trotzdem, dass vor allem Sammler, also erneut, so ich werde auf jeden Fall dann auf die Switch 2 umschwenken, was die Käufe betrifft. Aber ich weiß eben nicht, wie das dann bei anderen Leuten aussieht. Ne? Schwenken da Leute mehr dahin zu oder lassen die das dann eben raus? So, was ist dann, wenn du über die nächsten 2-3 Jahre dann auf einmal siehst, oh, die ganzen Nintendo-Verkäufe sind deswegen nach oben gegangen und wir sehen gerade auch den Andrang an physischen Medien, weil der sich jetzt dort bündeln muss, ist nach oben gegangen. So, sagen dann die anderen, sagt dann Sony irgendwann, ja, fuck, okay, wir machen es doch wieder. So, ja, hier für die Leute, die es haben wollen, so in geringer Menge. Weil das war ja eigentlich immer das, wo man gesagt hat, darauf läuft es hinaus. Das ist klar, dass physisch weiterhin zurückgeht, aber es ist immer noch in einem Maße erneut, wenn du so allein in den USA 1,6 Milliarden, das ist eigentlich Geld, das lässt du nicht liegen. So, und kriegst du das wirklich transferiert auf zusätzliche digitale Käufe? Ja. Müssen wir abwarten. Ich halte es wirklich nicht nur für eine aus einer persönlichen Perspektive beschissene Nummer, sondern eben tatsächlich auch aus einer wirtschaftlichen Sicht für eine beschissene Nummer. Aber müssen wir einfach mal abwarten an der Stelle. Und damit sind wir bereits beim Fragenteil angekommen. Ihr könnt mir wie immer eure Fragen einschicken für den Podcast. Gerne als E-Mail, gerne als DM bei Blue Sky oder Instagram. Ihr könnt mir auch bei Discord schreiben. Ihr könnt mir die Kommentare reinschreiben bei YouTube, bei Spotify. Ich habe, falls ihr auf dem Discord seid, habe ich auch einen eigenen Channel dafür, wo Leute Fragen stellen können. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Die erste Frage, ein paar haben wir noch übrig, von Illnist. Welche Spiele hast du permanent auf der Konsole installiert, sodass du sie immer sofort spielen könntest? Das sind natürlich, also ich habe immer die Titel gespielt, die ich momentan dann spiele, aber ich habe auf der Switch immer mein aktuelles Picross drauf installiert, damit ich das jederzeit, wenn ich Picross spielen will, das darauf machen kann. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch sehr lange TGM4 auf meiner Switch dann lassen, damit ich da immer eine Tetris-Version habe, die ich jederzeit spielen kann. Und bei den anderen Systemen sind es vor allem die Resident Evil Spiele oder so. Auf der Switch sind noch ein paar Rhythmusspiele drauf, damit ich darauf leicht Zugriff habe. Aber auf den Konsolen sind es hauptsächlich Resident Evil. Ne? Ich habe auch noch so Sachen wie, obwohl ich es schon länger nicht mehr gespielt habe, aber die Jackbox Party Titel, damit man, falls da irgendwie mal Lust drauf bestehen sollte, man die sofort spielen kann. Ich habe Evil Within natürlich, so solche Sachen habe ich dann da drauf immer installiert, aber der Rest ist eigentlich relativ schwankend. So, das sind die Titel, zu denen ich dann immer wieder zurückgreife. Die nächste Frage von Pvznix, also PVZNIX. Tut mir leid, wenn ich jetzt da nicht die gewünschte Aussprache rauslesen konnte. Jedenfalls die Frage, was ist deine Meinung zur Ape Escape-Reihe? Was ist dein Lieblingsspiel dieser Reihe? Und denkst du, dass Sony jemals wieder diese Reihe zurückbringen wird? Also mittlerweile glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr leider. Nach Astrobot, wo es so ein Bonus-Level hatte, hatte ich noch kurz die Hoffnung da drauf. Aber mittlerweile bin ich auch bei Sony und bei PlayStation komplett im Arschloch-Zyniker-Modus. So wenn, dann würde ich mich natürlich darüber freuen, aber ich glaube es einfach nicht mehr. Und mein Lieblingsteil ist Ape Escape 2. Ich muss den Dreier nochmal spielen. Den Zweier habe ich zuletzt nochmal gespielt und den finde ich immer noch großartig. Aber der Dreier war auch super. Ich mag auch den Einser, Ich muss nur sagen, dass die Levelkonzepte und auch die Größe und Komplexität der Stages mir bei Ape Escape 2 mehr gefallen. Ich mag auch den Look von Ape Escape 2 und 3 lieber. Ich meine, ich mag auch ein paar der Spin-Offs für die PS2, die nur in Japan rausgekommen sind. Da gibt's 3 Stück insgesamt. Aber nichts kommt für mich dann eben ansatzweise an Ape Escape 2 und 3 ran. Aber ich würde momentan, auch weil ich es zuletzt nochmal gespielt habe, dann an der Stelle sagen Ape Escape 2. Und die letzte Frage von Justin Stark. Was hältst du generell von dem Schritt zur Selbstständigkeit anstelle einer Festanstellung? Naja, also in meinem Kontext, für mich war es die richtige Wahl. Es ist aber unfassbar anstrengend. Es ist unfassbar anstrengend und vor allem, man sollte ein gewisses Sicherheitsnetz haben, weil ich habe das auch zu einem Zeitpunkt entschieden, wo ich noch nicht komplett mich selbst finanziert habe. So, ich habe am Anfang auch noch ein bisschen Unterstützung gebraucht und hier und da noch Sachen gemacht. Aber so das erste Jahr, wo ich auch vollkommen selbstständig war, das war 2023, am Anfang vom Jahr war es noch unsicher, ob ich überhaupt über die Runden komme. So, da war es echt knapp. Da musste ich dann wirklich reinlunzen. Das war dann deswegen auch das Jahr, wo ich mich so stark auf diesen Zweitkanal eingeschossen habe, um den hochzuschrauben, weil ich den AdSense gebraucht habe, um über die Runden zu kommen. Und 24 habe ich dann, ich meine, ich hatte auch währenddessen dann Inkrim und sowas alles gemacht, aber auch das hat erst wirklich ab so 24 Geld abgeworfen. Da habe ich dann eben auch so Streams und den Zweitkanal, den Drittkanal ein bisschen mehr monetarisiert. Und so über die Zeit ist das jetzt langsam alles stetig immer ein bisschen gewachsen und ich habe jetzt ja meine verschiedenen Einnahmequellen, ne? Also ich habe den Patreon, ich habe den Steady, ich habe Inkriben Radio, den Steady, den wir da haben. Ich habe Auftragsarbeiten unregelmäßig bei IGN, so 0 bis 2 im Monat. Ich habe momentan ein paar Aufträge im Monat bei The Pod. Ich hoffe, das wird dann zukünftig noch ein bisschen gefestigt werden können. Das wäre ganz geil, das ist so ein bisschen das Ziel. Ich habe die Twitch-Einnahmen, ich habe die Ko-fi-Commissions und die Einnahmen darüber, ne, generell eben auch Spenden oder sowas, das dagelassen werden kann. Und den Google AdSense und die Einnahmen von Holy. Also ich habe so 10 verschiedene Einnahmequellen und nichts davon könnte mich alleine finanzieren, aber all das zusammengenommen, das funktioniert und es gibt eben auch so ein bisschen die Sicherheit, dass wenn ein oder zwei Sachen mal ein bisschen einknicken, mal ein bisschen weniger bringen, dass das dann trotzdem wieder ausgeglichen werden kann. Und das hat jetzt 5 Jahre gedauert. Und jetzt bin ich natürlich erstmal in dem Punkt, wo das Finanzamt nach dem dritten Jahr der Gewerbeanmeldung vorbeikommt und mich einfach richtig krass in den Dick fistet, wo ich kein Freund von bin. Ne? No King-Shaming, aber ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Und das heißt, jetzt ist gerade so Make or Break it nochmal der Moment. Und ich glaube, wenn das durch ist, wenn das jetzt überlebt ist, dann habe ich es erstmal geschafft, würde ich sagen. So, dann ist zwar immer noch, ne, man muss aufpassen, aber dann habe ich durch die ganzen Dinge, die ich mir aufgebaut habe über die letzten und ja schon die Zeit davor, dann bin ich auf einem Punkt, wo ich hoffentlich nicht immer die ganze Zeit, ich meine, das ist eine Sache, die muss man sich abtrainieren auf jeden Fall, wenn man da so lange drin steckt, aber wo ich mich nicht mehr so gezwungen fühle, die ganze Zeit so paranoid zu gehen wegen den Sachen. Und das ist etwas, das musst du in Kauf nehmen. Also da muss man muss die Sache, die man in der Selbstständigkeit machen will, die musst du wirklich lieben. Also da musst du dahinter sein, da musst du sagen, will ich mehrere Jahre am Stück durch Scheiße gehen und vielleicht auch finanzielle Risiken eingehen, das muss man easy mit Ja beantworten können. Ich würde auch, wie gesagt, den meisten Leuten dann raten, noch einen gewissen Rückfallpunkt zu haben. So bei mir ist es halt, wie gesagt, auch so, dass das sind die Eltern, dass so im allerschlimmsten Fall von einem Bankrott oder so, ich würde dann nicht auf der Straße landen, sagen wir mal so. Da gäbe es auf jeden Fall Möglichkeiten, ne, zumindest irgendwie kurzzeitig auszuhelfen oder irgendwas. Und das hat natürlich auch geholfen, dass du weißt, so in der Hinterhand, so selbst wenn ich alles gegen die Wand fahren sollte, ne, selbst wenn es nicht mehr funktioniert und Geldprobleme noch und nöcher, dass irgendwie alles verkauft oder sonst was werden muss und selbst dann klappt es irgendwie nicht, so im allerschlimmsten Fall hätte ich noch so ein Safety-Net, auf das man sich dann verlassen kann, was natürlich trotzdem scheiße ist und man nicht haben will, weil dann ist es trotzdem so, okay, du hast dann das alles in den Boden gefahren. Du hast dann verkackt in dem Fall, aber es würde eben nicht bedeuten finanzieller Ruin in dem Fall. Und ich glaube, das ist auch noch sehr wichtig, weil ohne wirst du noch mehr im Stress sein, ne? Oder sei es eine, dass man einen Partner hat mit geregeltem Einkommen, wo man dann weiß, hey, selbst wenn es jetzt für die Anfangsphase nicht so gut funktioniert, dann könnte man da was ausgleichen. Oder man baut sich eben einen gewissen Puffer an, dass du sagen kannst, so für ein oder zwei Jahre sollte ich damit über die Runden kommen und dann versuche ich das jetzt einfach mal ein, zwei Jahre und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann man immer noch wieder zurückgehen oder dass du dann sagst, okay, ich mache erstmal halbtags oder ich versuche das dann und am Ende schafft man es nicht auf Vollzeit und dann macht man eben halbtags. So kann man ja bei mir die Sachen auch sehen, theoretisch, ne? Dass alle anderen, so klar, Inkrim ist auch noch was ich mir mit Benny zusammen aufgebaut habe, aber irgendwo ist es ja auch eine gewisse Auftragssache, weil ich mit meinem Kram alleine damit nicht klarkomme. Das gleiche ist, IGN ist Auftrag und natürlich auch die Sachen, die ich dann für The Pod mache, sind Auftrag. So, da kann man theoretisch sagen, dass ich da mittlerweile meine Sachen nur halbtags tatsächlich erledigen kann. Aber die Dinge gehen ja auch ineinander über. So, die Sachen, wenn ich dann bei IGN was früher bekomme, dann kann ich selber noch ein Video dazu machen. Ich kann es bei Inkribben besprechen, ich kann es bei The Pod besprechen. Ich kann da Streams zumachen, Ersteindrücke, das im Podcast besprechen. So, das geht alles fließend ineinander über. Aber irgendwo ist es natürlich trotzdem jetzt nicht die hundertprozentige, oh, ich komme nur mit meinem Kram klar, aber es ist trotzdem weiterhin selbstständig in dem Fall, ne, dass ich nicht einfach irgendwo fester Angestellter bin. Und fest angestellt ist auch jetzt nichts Schlechtes, also vor allem, wenn du einen Job hast, der dir gefällt und entweder einen hast, der dich komplett erfüllt in dem, was du machen willst, oder einen, an dem du zwar Spaß hast, aber der dich jetzt nicht kreativ auslastet, weil das ist was komplett unterschiedlich, so 8 Stunden hier den Kram zu machen und dann nochmal 4 bis 6 Stunden was anderes danach in demselben Bereich, also sagen wir mal 14 Stunden das hier machen, jeden Tag, das ist was anderes als 8 Stunden arbeiten und dann 6 Stunden oder 4 Stunden danach den Kopf hierfür frei zu haben oder am Wochenende, weil du auch finanziell dann abgesichert bist, also wenn du das mit dem Job dann im besten Fall sein solltest. So, denn alles, was ich früher eben gemacht habe, so mein Job hat das alles gesichert. Das heißt, ich musste mir null existenzielle Sorgen machen. Es ging einfach nur, jetzt muss ich ja wieder arbeiten und ich würde gerne an meinem eigenen Kram arbeiten. Aber es macht eben auch so die Gedanken ein bisschen freier. Und das ist etwas in der Selbstständigkeit, was einen echt kaputt machen kann, ist diese permanente, ich muss mich jetzt um Kram kümmern, einfach nur um das Geld reinzuholen oder auch die ganze Zeit darüber Sorgen machen, was sich dann eben auch auf die restliche Arbeit oder deine Zeit und die Möglichkeit, dich zu fokussieren, da auch wirklich einschneidend sein kann an der Stelle. Das würde ich, glaube ich, so den Leuten dann immer mitgeben an der Stelle. Und damit, Leute, wäre es das wieder gewesen für eine neue Ausgabe von diesem Podcast. Ich bin, wie gesagt, jetzt die ganze Woche auch live unterwegs und ich glaube, jetzt die nächsten 2 Ausgaben werden auch so ein bisschen dünner gesät sein, was die aktuellen Spiele betrifft. Wahrscheinlich werde ich exakt das besprechen, wozu ich eben auch in den Streams dann kommen werde und wahrscheinlich auch die News werde ich da schon dann auch behandelt haben. Aber das ist jetzt momentan, wie gesagt, der Fokus an der Stelle und ich möchte mich neben allen anderen Leuten, die natürlich jetzt auch mich so großartig unterstützen, die jetzt auch hinzugekommen sind, auf dem Patreon, auf dem Steady oder eben auch jetzt schon ein bisschen Geld dagelassen haben oder eine Commission bei Ko-fi oder ne, überall, möchte ich an der Stelle nochmal ganz besonders den Leuten bedanken, die mir entweder auf Patreon oder auf Steady mich in den beiden höchsten Tiers ab 10 Euro unterstützen. Und das heißt, wir haben jetzt hier zum allerersten Mal eine aus beiden Listen zusammengeführte Liste. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei Pai, Abracadabra, Antwaka, Arakorvex, Boris Bückling, Christian Collissi, Crossi, Damit bin ich komplett fein mit, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Dennis Sulemann, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Etrigan, Farbenzwerg, Feliboy, Femto, Florian, Gustian, Jan Steiger, JDFG, Jigglybuff, Juliana XD, Julinus, Kavuras, Kernspaltkartoffel, Lenny, Leia and Sinner, Lord Zwiebel,
Lotta Morningstar, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Navota, Nailoru, Niklas de Lagu, Nico Nicole, Okarun, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Rocco Extreme, Robin Ortmann, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Sealand Outsider, Sins, Skalka, Soulspeed 68, Storm, Sugar Daddy, Das Rote Wesen, Silvertas, The Boiling Fowl, The Caprius, Timebomb Man, Vatania, Wilco, Yilmaz Dersim und Zach Yu. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ich hoffe, ihr habt trotz dieser ganzen beschissenen Nachrichten doch noch eine halbwegs vernünftige Woche. Vielleicht sieht man sich im Stream, vielleicht hört man sich in einem weiteren Podcast oder eben Video. Und ansonsten wünsche ich noch eine wunderschöne Woche euch allen. Kommt vielleicht auch am Samstag vorbei, dann werden wir, also Janneke und ich, Beyond Two Souls weiterspielen und dann hoffentlich eben auch durchspielen. Das wird wieder Event-Charakter und ansonsten macht's gut, bis dann. Bye, bye.